Ja, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Stahlwerk Doppelpass. Und bitte nicht erschrecken, ich bin nur in Vertretung heute hier für Florian König. Der ist zu Hause, kuriert sich aus. An dieser Stelle, lieber Flo, herzliche Grüße von mir und dem ganzen Team und gute Besserung. So, die Top-Themen des 22. Spieltages. Der BVB taumelt weiter durch die Bundesliga. Gestern eine 0:2-Niederlage beim Tabellenletzten im Revierderby beim VfL Bochum. Europa rückt in weite Ferne. Und nach dem Horrorauftritt natürlich die bange Frage, wie schlimm wird die Krise noch bei Borussia Dortmund? Wir schauen aufs Topspiel gestern Abend. Muss man sagen, totale Dominanz von Bayer Leverkusen, aber bei Bayern München steht am Ende die Null. Das ist die große Frage. Hat sich der FC Bayern zur Meisterschaft gemauert? Und das Top-Thema dieser Woche, nach Neuer und Davis verlängert auch der nächste Superstar beim FC Bayern bis 2030, Jamal Musiala. Und was bedeutet das jetzt für den Wirtstransfer? Wird er doch zum Bayern wechseln oder eben auch nicht? Wir haben einen ausgewiesenen Experten, der wird uns sicherlich auch diese Frage beantworten können. Ich sage mal, ein Kind der Bundesliga, ich freue mich. Er war gestern auch live in Leverkusen dabei. Hier ist Rainer Kalli Kallmund. Freue mich, dass du da bist.
Ja.
Wie hast du das Spiel erlebt gestern im Stadion?
Ja, großartiges Spiel. Ich habe selten Leverkusen so gut spielen gesehen. Und man sieht, Alonso, der macht eine Taktik. Oh, in so einem wichtigen Spiel, du musst gewinnen. Lässt dann die beiden Sturmspitzen raus, ne, Boniface oder Schick. Aber sie hatten genügend Chancen. In der letzten Minute hätte man auch der überragende Florian Wirtz das nicht gemacht.
Schauen wir uns direkt an. Ja. Guck, diese Szene. Ach Mann, ja. Was hast du gedacht auf der Tribüne in dem Moment?
Ja, ich muss natürlich sagen, besser kann man nicht spielen. Ich
glaub, guck mal hier, der Pass von Xhaka ist schon super, ne? So, dann weitergeleitet direkt Gemaldo und dann der erste Abschluss. Und jetzt,
ei. Ja, der war ein bisschen geblockt, aber man muss sagen, Leverkusen hat überragend gespielt, war also sicherlich eine ganze Klasse praktisch besser, sage ich ungern. Aber trotzdem gab es zwei Sieger.
Warum?
Leverkusen vom Spiel und Bayern München vom Ergebnis mit dem Vorsprung. Du musst ja einfach sagen, ich mache mal Mathematik ganz so mit bis 10 Uhr. Wir haben zwei Punkte.
Mach langsam.
Zwei Punkte gegen Kiel hoch überlegen. Zwei Punkte gegen Bochum.
Vier.
Gestern auch zwei Punkte sind sechs. Hätten die gestern die zwei geholt, waren da hinten zwei weg, waren die Punkte gleich. Aber das ist Mathematik. Hast du verstanden?
So, das am Sonntagmorgen für alle, die Mathe nicht aufgepasst haben. Rainer Kallmund, Kalli, schön, dass du da bist. Ich begrüße erstmal meine weiteren Gäste. Bleib hier. Der Europameister von 1996 ist da. Steffen Freund.
Morgen, hallo.
Von Magenta Sport und Sky Sport News. Cedric Pick. Er ist seit über 1000 Jahren bei der Bild-Zeitung. Hier ist Walter im Straten. Und natürlich unser Sport1-Experte Stefan Effenberg. So, und den größten Applaus bekommt natürlich meine liebe Ruth.
Dankeschön. Wunderschönen guten Morgen. Gut, dass Kalli schon so in Form ist. Meine Stimme ist es nicht ganz, aber ich hoffe, die hält durch. So, wir sind bei der Frage der Woche. Ich finde, das war ein sehr kurioses Topspiel. Also Bayer Leverkusen, wahnsinnig dominant, macht die Tore nicht. Und Bayern muss sich am Ende mit diesem 0:0 zufrieden geben. Sie haben zwar dem Druck der Leverkusener standgehalten, aber was war da offensiv los? Gar nichts. In der ersten Halbzeit nicht mal ein einziger Torschuss. Das gab es noch nie. Und wenn wir auf die Torschüsse in der zweiten Hälfte blicken, dann sehen wir von Kane und Goretzka, also wirkliche Chancen waren das auch nicht. Neuer Minusrekordzeit Datenerfassung. Klar, mit 8 Punkten Vorsprung ist die Meisterschaft ziemlich realistisch, aber man muss schon nach wie vor die Frage stellen dürfen, ob so eine Spitzenmannschaft auftritt. Fragen wir mal nach beim Sportdirektor Christoph Freund.
Ja,
es war natürlich ein sehr schwieriges Spiel heute für uns. Leverkusen hat es richtig gut gemacht, waren extrem intensiv und wir haben richtig verteidigt. Das ist kein typisches Bayern-Spiel heute gewesen.
Ja, untypisch diese Mauertaktik und deshalb unsere Frage der Woche, darf der FC Bayern überhaupt so auftreten? Ist das Bayern-like? Sagen Sie ja, das Einzige, was zählt, ist ohnehin die Meisterschaft oder sagen Sie, nee, also das ist eines Rekordmeisters nicht würdig? Unsere Frage der Woche, Dankeschön.
Danke, Ruth. Ich gehe mal weiter mit der Frage und beziehe es mal auf Borussia Dortmund. Also Niko Kovac verliert in der Bundesliga auch das zweite Spiel. 1-2 gegen den VfB Stuttgart, 0-2 gestern in Bochum. Ein Sieg nur aus 7 Bundesligaspielen im Jahr 2025. Es gibt einen neuen Trainer bei Borussia Dortmund, aber die Probleme sind weiterhin die alten. Da bleibt doch die Frage einfach nur, ist es wirklich der Trainer, an dem das ganze Dilemma liegt?
Während die Bochumer das Siegerfoto vom Derby-Sieg vor der eigenen Kurve schießen, zofft sich der ausgewechselte Jamie Gittens nach seiner Auswechslung mit den eigenen Fans. Da dachte man nach der zweiten Hälfte in Lissabon schon, man hätte die Kurve bekommen. Fliegt dann aber beim Tabellenletzten in der Bundesliga voll aus der Kurve. In Highlightspielen unter Flutlicht funktioniert der BVB einigermaßen. Aber im harten Tagesgeschäft gegen Abstiegskandidaten bekommt man regelmäßig weiche Knie. Das M-Wort steht beim BVB schon länger auf dem Index. Aber wenn das mal das einzige Problem wäre. Denn dem BVB fehlt es nicht mehr nur an Mentalität, sondern auch an Qualität. Innerhalb von 2 Minuten geraten die Dortmunder auf die Verliererstraße. Beim 0-2 eine katastrophale Rückgabe vom neu in die Startelf gerückten Niklas Süle. Schon das 10. Gegentor in dieser Saison nach einem folgenschweren Ballverlust. Der BVB ist nicht nur Elfter, er spielt auch wie einer. Schon nach Şahins Abschiedsvorstellung in Bologna in der Königsklasse bekam das Team von Berater Matthias Sammer eine Generalabrechnung. Die Mannschaft ist körperlich und geistig in einer Nichtverfassung. So gut wie kein Spieler ist derzeit in Form. Wer übernimmt die Führung auf und neben dem Platz? Im Sommer hatten die Dortmunder ihren Kader kräftig umgekrempelt. Die meinungsstarken Spieler Reus und Hummels nicht mehr da. Dafür 195 Millionen in Neuzugänge wie Gerassi, Anton oder Bayer investiert. Alle nicht in der Form der Vorsaison. Der BVB macht Spieler schlechter. 8 Punkte ist die Königsklasse derzeit entfernt. Der scheidende Clubboss Hans-Joachim Watzke sagte letztens, ohne Königsklasse, das hält der BVB auch 2 Jahre aus. Aber bei dieser Mannschaft sagen wir, der BVB spielt nächstes Jahr gar nicht international.
Stefan, haben wir uns zu weit aus dem Fenster gelegt? Mit dem gar nicht international spielen gilt ja auch für die Europa League logischerweise.
Sieht ganz danach aus. Es ist halt enttäuschend. Du hast jetzt eine Woche, du hast das Spiel gegen Stuttgart gehabt, was sie zu Hause verlieren, aber ordentlich gespielt haben. Dann hast du Champions League Auswärtsspiel gegen Lissabon, wo du 3-0 gewinnst und dann ja dieses Katastrophenspiel jetzt gegen Bochum, was du gewinnen musst, um oben noch mal ranzukommen. Fakt ist ja, dass andere Vereine, die dazwischen liegen, wir reden immer nur von Dortmund, schaffen sie noch den Sprung in die Champions League, da liegen noch viele dazwischen mit Wolfsburg, mit Gladbach, mit Mainz, mit also viele Mannschaften, die auch mittlerweile den Anspruch haben, dort mit reinzuspringen. Bei Dortmund das einzig Inkonstante oder das Konstante ist das Inkonstante. Ja, sie zeigen zu oft zu extreme Gesichter, einmal wirklich gut, aber auch oft zu schlecht und dann stehst du als Elfter in der Tabelle. Ich glaube, ja, man hat ja gestern das Spiel auch gesehen. Nach dem Spiel sind auch die Spieler gefordert. Wo sind die Führungsspieler? Es hätte sich keiner gestellt zum
Interview. Wer ist denn Führungsspieler? Wer ist denn
da? Nee, keiner. Das hat man ja gestern gesehen. Sonst wäre ja mal einer hingegangen und hätte sich gestellt und hätte mal da auf den Tisch gehauen. Das wird ihnen anscheinend verboten. Und das zeigt eigentlich, wie die Mannschaft funktioniert, nämlich eigentlich gar nicht.
Steffen, du hast das ganze Spiel gesehen?
Ja.
Blutleerer Auftritt?
Also man hat ja immer als, hier sind ein paar Borussen-Fans, immer die Hoffnung, dass so ein eine schöne zweite Halbzeit gegen Sporting. 3-0, Champions League, wie letztes Jahr, kommst du vielleicht ganz weit. Dann denkst du, jetzt kriegt Nico die Kurve und dann passiert wieder so ein Spiel. Also eins ist ja klar, es liegt nicht am Trainer. Sind wir uns jetzt mal schon mal einig, da brauchen wir gar nicht mehr diskutieren, weil Nico hat das wunderbar in Lissabon gemacht, gegen Stuttgart ordentlich, habe ich auch komplett gesehen. Da haben sie wirklich unglücklich verloren gegen den VfB. Aber gestern haben sie, ich sag mal, in der ersten Halbzeit haben sie vier, fünf gute Chancen, dreimal Gyarassi, dann müssen sie halt auch dann im entscheidenden Moment da sein, gehen aber dann in Rückstand. Start war wieder ganz schwach, das erstaunt mich immer, ersten 10, 20 Minuten war Bochum die bessere Mannschaft, der letzte der Bundesliga. Also wir reden jetzt wirklich von einem Team, das musst du auch auswärts schlagen können. Also international bin ich voll bei der These, sollen alle von Champions League aufhören zu reden. Lieber erstmal überhaupt ganz sicher die Klasse schaffen und irgendwo diesen Kader und das Gesamte in den Griff bekommen. Das war gestern wirklich ein ganz, ganz bitteres Spiel. Und gleichzeitig immer Respekt vor Bochum, dass man das nicht vergisst. Die haben wirklich eine richtig gute Leistung abgerufen, aber ist der letzte der Bundesliga vorher gewesen.
Walter, dein Eindruck?
Ja, ich glaube, das Problem liegt nicht nur beim Trainer. Ich würde den Trainer da jetzt auch nicht total aus der Verantwortung rausnehmen.
Habe ich nicht gesagt.
Aber das Problem liegt in der Zusammenstellung der Mannschaft, Führungslosigkeit. Du hast gute Einzelspieler. Sie müssten von den Einzelspielern her klar weiter stehen als bisher. Aber
okay.
Wer ist denn deine Persönlichkeit? Und Stefan hat es auch nicht so recht gewusst. Ich wüsste es auch nicht. Und mit wem man spricht. Es gibt in Dortmund keine
also
Führung mehr
auf dem Platz. Ich wüsste schon. Also der Plan nach Reus und Hummels, der wird ja nicht einfach. Kalli weiß das. Wenn du dann diese zwei Köpfe verlierst, ich will das nur noch mal trotzdem relativieren, bevor wir das Inhaltliche total vergessen. Emre Can war mein Kapitän schon in der U17. Der wurde rangeführt. Er sollte als Kapitän jetzt auch übrigens der Führungsspieler zu sein. Übrigens hat er sich immer gestellt, warum gestern nicht, weiß ich nicht. Vielleicht hat auch die Medienabteilung gesagt, keiner geht hin, ich weiß es nicht. Aber er hat sich immer gestellt.
Gut, du kannst ja trotzdem selbst.
Aber er hat sich immer gestellt und er ist Kapitän und er nimmt zumindest diesen Anspruch, ich führe, das weiß ich, das macht er auch als Typ. Und Julian Brandt in die Position zu bringen, ist natürlich mutig, weil er etwas ruhiger ist als Typ, aber auf dem Platz schon diese Unterschiedsmomente kreieren kann. So, hat aber bisher nicht geklappt. So, woran liegt's? Sind es dann eben vielleicht zu viele Neuverpflichtungen, die alle denselben Anspruch haben, am liebsten auch gleich Führungsspieler werden wollen? Aber es sind schon Spieler da, so hatte man es zumindest geplant.
Also, dass es schief geht, ist noch eine andere Sache.
Ich sehe nicht so viele. Aber wenn du einen Can hast als Kapitän, so gehst du in die Saison.
Genau.
Dann spielt er im Mittelfeld, dann spielt er in der Viererkette, dann spielt er in der Dreierkette.
Das ist aber was anderes.
Dann hilft er mal rechts aus, dann spielt er mal gar nicht. Dieser Umgang mit den Spielern im Allgemeinen, auch mit Waldemar Anton, der eine herausragende Saison letztes Jahr gespielt hat beim VfB, den holst du eigentlich als absoluten Führungsspieler und Stammspieler. Auch er wird ja auf den Positionen herumgeschoben. Jetzt gestern hat er gar nicht gespielt, sitzt auf der Bank. Und die haben halt kein Selbstvertrauen, die haben keine Selbstsicherheit und genauso präsentieren sie sich. Es ist auch keiner da auf dem Platz, wo man sich mal dran hochziehen kann oder der mal ein Zeichen setzt oder wie auch immer. Sie lassen es einfach mit sich geschehen und das ist Dortmund in 2025.
Ist Dortmund führungslos? Was sagt ihr?
Also ich sag, was gerade Steffen sagt, der war ja Dortmund, hat großer Erfolg in Dortmund gefeiert.
Es ist der Schnee von gestern.
Er ist Europameister geworden, er kennt das. Und ich würde
das ist lange her, glaubt ihr?
Hört zu, Junge.
Guck mal, wie wir aussehen.
Was er gerade gesagt hat, ist hundertprozentig richtig. Es liegt nicht am Trainer. Wenn ich zurückdenke, ein halbes Jahr knapp, Terzic, totale Identifikation, absoluter Fachmann. Dann erlebe ich den letzten Spieltag, wo die Unentschieden zu Hause praktisch die Meisterschaft verlieren, aber auch das Pech haben, dass zur gleichen Zeit, ich sag mal 90. Minute,
Musiala
das Tor in Köln macht. Wie ich den Mann dann da stehen gesehen und da habe ich mitgefühlt. Und dann kommt das noch ein Spiel, Champions League, wo die auch sehr, sehr, sehr gut unter Terzic dann da mitgemischt haben. Jetzt haben sie einen Jungen geholt, der ist weg. Jetzt gut Niko Kovac, ein absolut Top-Trainer, wie du auch sagst. Es kann da nicht nur am Trainer liegen. Da müssen sie sagen, wollte alle 14 Tage einen neuen Trainer haben. Also ich würde ihm völlig recht geben, es kann jetzt nicht auch noch an dem Kovac liegen. Guck mir nur, also mir hat zum Beispiel der Terzic, wie der in dem im Stadion stand und die tolle Identifikation mit Dortmund, dem liefen die Tränen runter. Dann nochmal das gute Finale, Pech gehabt gegen Real Madrid, muss man einfach sagen. So, dann hat man sich von ihm getrennt, dann hat man das auf jung versucht, jetzt ein bisschen alt umgestellt. Die können alles analysieren, einfach nicht Da gebe ich ihm Steffen recht, hat er auch lange gespielt, war guter Trainer, alles. Da kann ich jetzt nicht sagen, ach, jetzt ist es der Kovac schuld. Da musst du mal gucken, da musst du jetzt mal die Trainer auch decken. Ne?
Cedric, wo sind
guck
die?
Nicht so weit.
Ja.
Ne?
Ja, Kalli, du reißt schon wieder die Sendung an dich, Thomas. Jetzt sag doch mal was. Nee, aber wenn Sie in Dortmund so die Einstellung und Aggressivität hätten wie du, dann wären Sie ganz woanders. Dann wären Sie schon Erster. Wo sind die Führungsspieler in Dortmund? Siehst du die?
Nee, die sehe ich gar nicht? Nein, die sehe ich nicht. Und das ist ein grundlegendes Problem, das ich so ein bisschen durch die letzten Jahre bei Dortmund ziehe. Du hast immer diese zwei Gesichter. Das ist nichts Neues, wenn wir uns zurückerinnern an die letzten Jahre in der Champions League. Immer am Limit, manchmal auch drüber hinaus, haben Spiele gewonnen, wo du denkst, die können sie gar nicht gewinnen, waren am Ende trotzdem im Champions-League-Finale, auch davor in der Königsklasse in den letzten Jahren immer toll performt, weil da ist die große Bühne. Da können sich auch die Individualisten zeigen von ihrer besten Seite. Da rufen sie das ab, spielerisch leicht, was sie eben drauf haben. In der Bundesliga, das Tagesgeschäft, da geht es auch so ein bisschen an den Charakter. Und das meine ich mit grundsätzlich. Das fängt dann beim Scouting an. Wenn du guckst, welche Spieler holst du nach Dortmund oder generell zu einem Bundesliga-Verein, dann ist natürlich die sportliche individuelle Qualität immer etwas, was stimmen muss.
Naja, die muss schon stimmen, genau.
Aber du brauchst eben auch die, das ist vielleicht ein bisschen abgedroschener Begriff, aber du musst dir auch die Frage stellen, sind es auch die Charakterspieler, die bereit sind, jeden Samstag ein bisschen plakativ, ne, Blut zu fressen.
Ja, aber wer ist das in Dortmund? Wer ist es?
Ja, gibt's nicht.
Gibt es nicht. Nee. Also,
können wir das Schlotterbeck. Schlotterbeck ist schon ein Charakterspieler, finde ich. Aber der hat halt auch mit sich selbst zu tun. Aber der hat schon, der Schlotterbeck, würde ich sagen, das ist einer der
Charakterspieler.
Der hat sich auch gestern gestellt, übrigens bei Sky als einziger.
Ja, da spielt er auch mal gut und dann fliegt er natürlich wieder vom Platz auf.
Aber dann muss ich kurz eins einwerfen, Thomas. Thomas, ich muss dir eins einwerfen. So, Reus und Hummels waren bis letztes Jahr da. Die Probleme waren aber die gleichen. Also da waren Führungsspieler. Also nur mal kurz einwerfen. Da ist grundsätzlich in Dortmund vielleicht Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinandergegangen. Das ist nicht nur Führungsspieler, ist jetzt nicht Emre Can oder Julian Brandt schuld, weil sie es versuchen. Das ist ganz klar das Team. Und da ist kein, aus meiner Sicht, du hast einen richtigen Ansatz. Du holst fünf große oder wichtige Spieler, die den Anspruch haben, Führungsqualitäten zu zeigen. In Dortmund, erste Jahr, da wollen sie mich mit der Briefmarke zurück nach Schalke schicken. In Dortmund, da ist der Anspruch fast wie bei Bayern. Bayern ist noch mal eine Nummer größer, bin ich auch ehrlich. Aber dann kommt Dortmund. Da musst du eigentlich Meister werden, aber Zweiter höchstens hinter Bayern. Und dieser Anspruch, der drückt enorm auf diese Spieler. Erst recht, wenn du dann eben den Trainer ständig wechselst und dann noch die beiden Führungsspieler verlierst.
Aber das Problem können wir vielleicht noch mal vertiefen. Ja. Walter, weil bei euch war das heute oder bei dir war das heute eine Bildquelle. Wir schauen mal. Auch die Schiedsrichter haben das ja bemerkt auf dem Platz. Hier ist das Zitat. Du kannst es vielleicht am besten mal erklären und aufarbeiten.
Ja, wenn man mit Schiedsrichtern spricht, das ist so ein Zitat aus Gesprächen mit Schiedsrichtern entstanden, die natürlich anonym bleiben müssen. Die sagen, bei Dortmund spürst du auf dem Platz, dass Führung und Persönlichkeit fehlen. Ja. Wir als Schiedsrichter haben auch keinen Ansprechpartner mehr. Und ich glaube, ein Schiedsrichter als neutrale Instanz auf dem Feld kriegt natürlich auch mit, was in einer Mannschaft läuft und was nicht läuft. Also die Schiedsrichter, mit denen ich gesprochen habe, sagen, bei Bayern hast du einen Kimmich, der geht sofort dazwischen, auch gegenüber den eigenen Spielern in Dortmund. Ja, was du sagst, sie lassen es über sich ergehen. Und
Aber die Situation ist ja jetzt so. Dortmund kann durchaus die internationalen Plätze verpassen. Das macht aber rein finanziell nichts, weil sie die Club-WM haben. Deswegen wird die auch mit Kusshand genommen. Normalerweise ist immer viel zu viel Belastung für die Spieler, aber wenn es dann Geld bringt, dann ist es
trotzdem okay. Und die Champions League gewinnen können sie auch.
Bitte?
Und die Champions League können sie auch noch gewinnen. Dann sind sie auch nächstes Jahr auch wieder dabei.
Ja, genau, richtig. Aber ich glaube, dass wenn Niko Kovac bleibt, und das hoffe ich für ihn, weil ich denke auch, dass er ein guter Trainer ist und wenn er die Möglichkeit hat, was zu entwickeln, dass er das auch tut, dass er im Sommer dann den Kader umstellen kann. Dann werden ein paar Spiele aussortiert, andere kommen und dann kann er sich das Gerüst bauen, das er braucht. Und dann kann es auch wieder nach vorne gehen. Also ich sehe das Schiff Dortmund nicht hoffnungslos verloren. Nur die Saison wird keine gute mehr, weil du es auf der Fahrt dann noch nicht mehr aufhalten kannst.
Warum es keine gute ist? Wir schauen mal ins Spiel rein, Stefan. In die 33. Minute gestern im Revierderby beim VfL Bochum. Niko Kovac hat ja noch darauf hingewiesen, ne? Wir wollen hier nur gewinnen. Es wird kein angenehmes Spiel.
Ja genau, und das musst du ja in Bochum annehmen, das wissen wir, das weiß jeder, wenn du in Bochum spielst, das wird schmutzig, das wird eklig und das musst du erstmal annehmen von der ersten Minute und das haben die Dortmunder ja schon verpasst. Also Bochum hatte ja bis zu dem 1-0, was fehlt, hatten sie ja schon die eine oder andere große Möglichkeit. Na, hier verliert halt Schlotterbecks Hofmann aus den Augen und folgt ihm dann nicht dadurch.
Hier sehen wir, guck mal, damals mal angehalten.
Genau, ne? Der kommt jetzt aus dem Rücken, natürlich ein sehr guter Laufweg von Hofmann. Na, wir lassen jetzt mal weiterlaufen.
Ja.
Und dann fehlt eben diese Sekunde in der Reaktion. Und jetzt muss er eigentlich durchziehen, meiner Meinung nach. Aber das sind denn auch so viele Fehler schon vorher im Zweikampf. Nochmal, wenn du in Bochum spielst, was musst du annehmen? die schmutzigen Zweikämpfe. Genau. Und das ist erstmal gefordert und das erwarte ich dann auch von den Jungs. Da kannst du nicht anfangen, schön Fußball zu spielen. Mhm. Das Spiel in Bochum musst du anders annehmen. Mhm. Und wenn du da nicht reinkommst in das Spiel, dann verlierst du gegen Bochum und zwar verdient.
Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele der Dortmunder Spieler gar nicht verstehen, was es heißt, für Borussia Dortmund zu spielen. Weil es ist immer noch eine Mannschaft aus dem Ruhrgebiet. Und da gilt eben genau das, was Stefan gerade ansprach. Du willst, dass du immer erstmal die Basis hast, dass du kämpfst, dass du um jeden Ball sprintest, dass du wirklich erstmal mit der Intensität, mit der Körperlichkeit da bist und darauf aufbauen. Und natürlich dann auch spielerisch was zeigst. Aber diese Basis ist nicht zu sehen. Und das würde mich als Dortmund-Fan, der ich nicht bin, das würde mich verrückt machen.
Ja, vor allem Leipzig spielt am Freitag unentschieden. Tut dir noch den Gefallen auf gut Deutsch, du musst ja gewinnen.
Dann. Und vor allem, wenn du dann unter der Woche siehst, wie sie eigentlich spielen könnten, das ist ja Wahnsinn.
Schauen wir auf 2-0, Steffen.
Ja, na, da gibt's ja nicht viel, da braucht man nicht viel erklären. Das ist ein individueller Fehler von Niklas Süle.
Guck mal hier, also er will zurückspielen, ne? Oder?
Ja, er wird gut unter Druck gesetzt.
Aber nicht so richtig.
Und genau, eigentlich kann er aber jederzeit mal die Situation nach vorne zumindest auch klären mit einem langen Ball. Dann den Ball so zurückzuspielen. Jetzt kommt aber der wichtige Punkt.
Bitte.
Niko Kovac hat sich gleich mutig aus dem Fenster gegeben. Niki Süle, der ist ja noch gar nicht richtig angekommen in Dortmund.
Er hat und rechter Verteidiger gespielt.
Rechter Verteidiger, genau. Er hat aber erste Halbzeit, haben sie dann oft auch in der Dreierkette aufgebaut. Und er ist dann so ein bisschen so rechter Innenverteidiger und dann rechter Außenverteidiger. Aber das war natürlich mutig, ihn zu bringen. Gleichzeitig hat er aber gesagt, er wird zur WM mitfahren. Und für ihn ist es, glaube ich, gerade in Dortmund sehr, sehr schwer. Von den Bayern gekommen und dann eben mit du musst eigentlich immer spielen, dann Verletzung, alles, was dazugehört, kommt dann zusammen. Aber daran würde ich jetzt nicht das ganze Spiel nur festmachen, sondern die ersten 20 Minuten, habe ich gestern geschaut, denke, das geht heute schief. Mhm. Weil es eben zu spüren war wieder, dass es genau das Gegenteil wird wie zur zweiten Halbzeit von Lissabon. Mhm. Zweiter Sieger gegen das Pressing von dieser Aggressivität von Bochum hältst du nicht genug gegen. Und dann kommen solche Situationen dann am Ende ja raus. Wenn du dann immer wieder zurückspielst, die Lösung nicht nach vorne suchst, dann eine bestimmte Aggressivität im Zweikampf vermissen lässt. Boah, also der Fehler von Niklas, bitte jetzt ihn nicht deswegen festnageln. Das ist mir auch passiert.
Wir hören mal, was der Trainer gesagt hat, Niko Kovac, nach dem Spiel.
Ich behaupte, und davon bin ich überzeugt, die erste Halbzeit war soweit okay. Ja, wir wissen, es ist nicht einfach hier. Die zweite Halbzeit, damit waren wir nicht zufrieden. Und wir müssen jetzt nicht erzählen, haben sie es nicht verstanden. Sie haben es schon verstanden, aber wir konnten es nicht umsetzen, weil auch Dieter hatte recht mit seiner Aussage. Schließlich hat der VfL heute auch dementsprechend so agiert, dass wir es nicht so einfach hatten. Wir haben es nicht verstanden, in Führung zu gehen, weil in solchen Spielen musst du in Führung gehen, damit es dann irgendwo noch eine zweite, dritte Luft gibt. Haben wir nicht geschafft. Und wenn du der Sache hinterherläufst, dann ist es für jede Mannschaft schwierig, auch für uns heute.
Also mit dem Einsatz habe ich ein Problem vom Nico.
Ja, mit dem ersten,
ne? Die erste Halbzeit war gut. Ich meine, die liegen 2-0 im Bochum hin. Also wie kann denn eine erste Halbzeit denn gut sein, wenn du 2-0 im Bochum zurückliegst? Ja. Also das verstehe ich jetzt.
Aber immerhin muss sich Dortmund keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen im Abstiegskampf, weil gegen Kiel haben sie auch verloren.
Aber ich weiß, wie es Nico meint.
Wie meint er das denn?
Es gab drei sehr, sehr gute Chancen für Guirassy. Dann gab es zwei weitere für Brandt. Der dritte Name fällt mir nicht ein. Aber es gab wirklich fünf klare Momente, sogar mehr Momente als Bochum in der ersten Halbzeit. Nur Bochum war effektiver vorm Tor. Den Punkt. Dann bist du nicht in Führung.
Du hast gerade gesagt, nach 20 Minuten hattest du das Gefühl, das wird heute.
Ja, die Chancen kannst du ja trotzdem noch kreieren, um so ein Spiel. Effe, du hast zigmal auch mit Bayern nicht gut gespielt. Wir damals, die erfolgreiche Dortmunder Mannschaft, gerade nach so einem Europapokalspiel, haben wir dann Bundesliga gespielt in Düsseldorf 1-0 zur Halbzeit zurück. Du weißt, wie es meine. Stefan, du weißt es auch.
Bayern schon.
Ja, genau. Nach einem Auswärtsspiel, dann Bundesliga am Wochenende, das war wirklich auch richtig schwierig, diese Spiele.
Was musst du denn machen? Dann musst du den Kampf annehmen gegen Bochum.
Da bin ich ja bei dir.
Da geht es dann nicht taktisch und wie auch immer und ich habe individuelle Stärken vorne und die entscheiden schon das Spiel. Dann musst du den Kampf annehmen. Das ist das Fußball-ABC.
Nein, ich hatte doch recht.
Nein.
Ich will ja nur damit sagen, wenn du die erste Halbzeit siehst, dann sind die Momente da für Dortmund. Genauso wie gegen Stuttgart, hast du auch gerade gesagt, haben sie gut gespielt.
Ja, haben sie.
Genau dasselbe Spiel eigentlich noch, erste Halbzeit. Und das ist aber der Unterschied, wenn du eine große Mannschaft warst, wie damals deine Bayern, dann nutzt du diese Momente. Und Dortmund ist eben keine große Mannschaft. Punkt. Da bin ich sofort
wieder.
Im Moment
nicht, nein.
Und ich behaupte auch, dass es so schwierig mit dem Kader jetzt dann eine große Mannschaft zu werden. Dann ist eben Anspruchsdenken, habe ich vorhin erwähnt, viel zu hoch.
Okay. Zweite Halbzeit. Wurde es ja nicht besser, ne? Muss man sagen.
Aber wie soll ich jetzt das die ganze...
Nein, wir schauen jetzt mal auf ein paar Torchancen der Bochumer. Nicht des BVB, wohlgemerkt. Vor allen Dingen so...
Also über die zweite Halbzeit sage ich lieber gar nichts, weil sonst darf ich gar nicht mehr nach Dortmund kommen. Weil das war natürlich...
Guck dir diese Szene mal an, bitte. Adeyemi, was ist...
Aber du hast auch mal einen Zweikampf verloren. Jetzt mach doch nicht diesen einen Moment.
Ja, aber Chef...
Ganz wenig, ich weiß. Nein, ihr...
Jetzt sucht er den einzigen Zweikampf raus, den ich mal verloren habe.
Ich sitze jetzt doch nicht hier, um Dortmund zu retten. Sondern die zweite Halbzeit ist doch klar. Das war nicht nur zu wenig. Das ist wirklich dann Niveau-Abstiegskampf. Mhm. Und da kannst du dann manchmal phasenweise Dortmund sehen im Moment. Mhm. Das sehe ich doch auch. Und dann eben auch 0-2... Das sagt ja trotzdem Nico richtig. Aus dieser Situation heraus, du warst in Lissabon gerade, Erfolgserlebnis, Flieger, dann zurück, okay, sind nur 11 Kilometer bis Bochum, aber trotzdem Auswärtsspiel. Aber Stimmung im Ruhestadion gar nicht so schlecht. Ne? Und dann plötzlich kriegst du diesen Negativstrudel. Und dann entschuldigt das nicht die zweite Halbzeit oder eigentlich das ganze Spiel.
Dafür bist du Berufssportler, dass du das liefern kannst.
Ja, dann ist es ja noch schlimmer, weil wenn du mit 0-2 in die Kabine gehst...
Da war ja gar keine Reaktion,
Ja, genau. Und dann zeigst du eigentlich eine Reaktion in allem, was ein Fußballer oder worauf es ankommt. Und das haben sie ja auch nicht gezeigt. Dann ist es ja noch mal enttäuschender, dass die zweite Halbzeit schlechter war als die erste.
Eine haben wir noch, 69. Minute. Stefan?
Ja, lass mal Stefan machen.
Ich habe dich mal kurz rausgenommen,
wie
du gerade gemerkt hast. Hier, Kudel spielt dann Rechtsverteidiger für Süle und schau mal das. Was ist das einfach? Gut, er spielt auch nicht so oft, muss man dazu sagen.
Genau, so.
Klar.
Wenn wir es wieder gut reden, dann können wir so argumentieren.
Könnte man, aber...
Zumindest rettet er ihn noch und stört ihn... Also er wollte diesen Zweikampf führen, das spricht für ihn.
Aber was du halt in jeder Aktion merkst, wir haben jetzt einige Szenen gesehen, was sich so durchzieht wie ein roter Faden, die sind alle nicht klar im Kopf.
Woran auch immer. Sie sind nicht frei, sie sind komplett mit sich selber beschäftigt. Und da kommt auch kein Trainer mehr ran. Es geht sich ja nicht um die Beine, es geht sich jetzt hier um den Kopf.
Ja.
Und dann kommst du da auch nicht mehr ran. Also denn...
Kalli, was kann man machen? Was kann man machen, wenn du so eine zweite Halbzeit siehst?
Das ist ja gesagt worden, es fehlen vermutlich ein paar Mentalitätsspieler. Da geht es gar nicht nur um Können. Auch was du eben sagst, ist natürlich richtig, dass du, wenn du jetzt sagst, Reus in einer großen Rolle, auch dann der Hummels, die sind nicht mehr da. Aber das ist klar, das ist überall, das ist in jedem Verein, die scheiden dann aus und dann musst du die ersetzen können. Also das sind auch Mentalitätsspieler, was du eben sagst, wenn ich Schlotterbeck sehe, Gurisseur vorne drin, auch der Brandt läuft, der läuft 20, 30 Kilometer, wenn es sein muss. Aber es kommt drauf an, die Mannschaft hat auch schon gut gespielt. Sonst wären sie nicht höchstwahrscheinlich, kämen sie jetzt nicht ins Achtelfinale. Ich habe sie international gut spielen sehen. Du musst nur sagen, pass auf, nicht nur ab und zu, alle drei Wochen. Du willst ja auch volles Geld haben im Monat, jeden Tag, jedem Spiel. Man kann mal daneben liegen, aber die lernen so oft daneben. Von der Einstellung, von der Disziplin, von der, also das sind einfach Fragen.
Geh mal ein da bisschen rüber zu
Hallo.
Jetzt klingt der Vektor. Warte mal.
Vielleicht.
Ich habe noch Angst, dass du mich da erwischt.
Ja. Erzähl mir noch nicht. Der Mittel schon mal ist noch eine Granate da vorne.
Ja.
Oder auch hinten Schlotterbeck. Der macht zwar viele, der frisst, der tritt die Eisenbahnschienen durch. So.
Ja. Ja.
Also das sind auch
vielleicht
von Jungs,
mal, vielleicht solltest du mal
auch in dieser Saison schon gezeigt haben. Wir sollen keine
Sachen
können.
Ja,
ja. Ist eine Mentalitätsfrage dann auch.
Gut.
Musst du den Wecker klingeln und so vorher mit dem Hammerkopf hauen, bevor sie rausgehen.
Das Wort lieben Sie ja in Dortmund, Mentalität. Ne?
Ja, sowieso. Das M-Wort. Ja.
Vielleicht sollten Sie sich mal mit beschäftigen.
Ich würde Dortmund gerade vorschlagen, vielleicht, Sie haben ja eh schon einen Berater, vielleicht sollten Sie Kalli noch als Mentalitätsberater dazu holen. Ja, der Auftritt gerade in der Kabine.
Ja, ich hatte mal, wir lagen mal, hatten mal ein bisschen im Champions League, sind wir blöd ausgeschieden, da lagen wir in Frankfurt zurück. Ich wollte nie in die Kabine, ich gehe nie in die Kabine, nicht vorher, nicht nachher, niemand keiner Spiele sitzen. Ich hatte solche Adern, wir waren blöd aus der Champions League rausgeflohen, dann gegen Udine in Frankfurt. Da habe ich alles durch die Bude getreten, da sind die Flaschen geflogen, da sind der Koffer geflogen und die gingen ab. Der Daumen hatte da kein Problem mehr und hat gesagt, Mensch, der Kalle hat ja heute mal richtig schwach gemacht. Und? Drei Monate später, ne, kommt dasselbe. Mein Chef, Jürgen van Einem, sagt, Kalle, geh doch noch mal in die Kabine. Nee, ach, geh doch noch mal rein. Ich wollte dann wieder so direkt die Kiste, die war aber voll. Mein Fuß gebrochen, meine Frau war Ostern schon in Mallorca. Ich fuhr so an Waren zum ZDF-Sportstudio.
Und verloren habt ihr auch noch, oder was?
Das hilft dann nicht immer, Rabatz machen. Verstehst du manchmal? Ja, aber du musst die jetzt schon mal unter Dampf setzen. Und ich bin ganz sicher, dass das auch Niko Kovac mit der Vereinsführung gelingen wird. Das ist ein guter Verein. Jetzt, da kannst du ja gar nicht kommentieren.
Ja, aber es ist alles richtig, was du sagst, aber diese von außen gegebene Motivation, die hält doch immer nur temporär, immer nur für ein paar Minuten, für ein Spiel vielleicht, mal für ein, zwei Wochen. Aber wenn du grundlegend oben wieder angreifen willst, und das ist ja der Anspruch von Dortmund, dann musst du ein bisschen mehr auch nach Charakter scouten.
Also wenn du den Fuß brichst, hält das ein bisschen länger an.
Ja, nee, das hält recht.
Muss man an der Stelle auch nochmal sagen.
Ich wollte damit sagen, es hilft nicht immer. Wir haben das Spiel dann trotzdem nicht gewonnen und ich konnte meine Reise nach Ostern nicht antreten mit meiner Frau und durfte 11 Meter, also Torwand schießen konnte ich auch nicht mitmachen. Fuhr wieder nach Hause. Komm nach Hause. Hat aber nichts gebracht, wir haben trotzdem verloren. So. Einmal hat es geklappt, einmal nicht.
Kalli, wir machen eine kurze Pause. Wir holen ein bisschen Eis für deinen Fuß, falls das immer noch nicht in Ordnung ist an der Stelle. Den Schattenkleiner Dortmund zu Manfred Tedelbauer. Wollen hören, was vor Ort los ist, warum sich gestern keiner geäußert hat. Das alles gleich bei uns nach einer kurzen Pause. Hallo von Adel und Ben, live aus dem Hildenhotel am Münchner Flughafen, der Stahlberg, Doppelpass. Und wir sind weiterhin beim Thema Borussia Dortmund, Ruth. Bitte.
Und ich habe wie immer den Blick auch so ein bisschen in die Fanlager und was sich da zum Beispiel online tut. Und man merkt schon stark, dass die Fans mittlerweile sehr enttäuscht von der Leistung der Mannschaft sind. Simone schreibt, für immer mein Verein, aber nicht mehr meine Mannschaft. Außerdem heißt es hier, also die Leistung und vor allem die Körpersprache von Gittens wird da erwähnt oder Süle natürlich nach seinem Patzer. Aber vor allem hier, das finde ich interessant, da heißt es, es liegt maßgeblich an der Zusammenstellung des Kaders und der darin enthaltenen Charaktere eine Bankrotterklärung für diese überbezahlte Truppe. Also geht schon ziemlich ans Eingemachte und hier haben wir doch einen BVB-Fan. Wie ist denn deine Einstellung gerade zur Leistung der Mannschaft und wie groß der Frust?
Ja, also immer noch fassungslos nach gestern und es ist auch für mich nicht zu erklären, der Leistungsunterschied zum Mittwoch, gerade zur zweiten Halbzeit. Und es wurde vorhin gesagt, Achtelfinale ist gebucht, da warten wir mal am Mittwoch ab. Ne, so drei Tore kann schnell gehen, zu Hause unter Druck, nach so einem Spiel gestern. Also ob die wirklich weiterkommen, ich glaube, der Kollege neben mir wird sich am Mittwochabend ins Fäustchen lachen, wie man einen 3:0 Vorsprung noch vergeben kann.
Ob es so weit kommt, ja, das ist natürlich, das wäre was, wenn man sowas noch verspielen würde. Aber die Leistung in der Bundesliga ist natürlich eklatant. Was stört dich da am meisten an der Mannschaft?
Ja, der Einsatz, der Siegeswille ist nicht da, Zweikampfverhalten absolut nicht da gewesen und vielleicht wäre es besser, einen Sozialpädagogen einzustellen als einen Fußballlehrer. Vielleicht würde das mehr helfen, einfach die Mannschaft wieder zusammenzuführen. Vielleicht gibt es da auch verschiedene Lager, dass untereinander vielleicht die Stimmung nicht ist und dann fehlt es natürlich im Spiel auch zusammenzuhalten, füreinander, miteinander zu laufen.
Interessant.
Und die Fehler auch dann auszubügeln. Süle kann so einen Fehler machen, aber da muss dann einer da sein, der dazwischen haut. Und das ist halt nicht der Fall im Moment.
Interessante Analyse. Fällt dir zum Beispiel auch das Auftreten dann außerhalb des Platzes irgendwie auf, wenn du Jamie Gittens bei der Auswechslung siehst oder wenn dann bekannt wird, dass kein Spieler zum Interview danach kommt?
Ja gut, Gittens ist ein junger Spieler, ein junger Mensch. Wenn er dann da vorbeiläuft bei den Auswärtsfans, die haben alle einen Tee. Wer weiß, was man da auch, sag ich mal, zu sagen kriegt. Das muss man aushalten, das muss er lernen. Das würde ich jetzt gar nicht so überbewerten. Ne?
Mhm.
Also das finde ich nicht so außerhalb. Auf dem Platz ist ja das, was man eher sieht und das ist schon erschreckend, ja.
Sehr interessante Analyse hier, Dankeschön. Und damit zurück in die Runde.
Ja, Walter, eher eine knallharte Analyse, muss man sagen, ne? Oder?
Also, der junge Kollege ist härter als wir, muss man sagen. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen eigentlich. Aber das Problem ist, es gibt keine Lösung.
Wir melden Borussia Dortmund ab, oder was machen wir?
Nein. Nee, das werden sie schon von selber machen.
Ach so. Oh.
Okay. Nein, aber das ist doch wirklich, ein paar Punkte waren wirklich super. Ja. Deswegen haben wir auch alle gerade mal zusammengezuckt.
Ja.
er darf das ja so knallhart auf den Punkt bringen. Ich glaube, dass es natürlich intern nicht ganz so einfach ist in einem Verein. Kann Kalli gleich was dazu sagen? Aber grundsätzlich, genau, wenn der Kader, und das habe ich selber mal erlebt, 93, 94, was bestimmt auch, bevor wir alles gewonnen haben, hatten wir ein ganz schwaches Jahr. Und da waren eben verschiedene Lager in der Gruppe. Du hast diesen Teamgeist nicht hinbekommen. Da kamen die ehemaligen Nationalspieler, dann kamen die Talente wie ich dazu. Und irgendwie haben wir es nicht gebacken bekommen als Team. Das ist genau richtig, genau sein Gefühl. Wenn du dann da oben stehst, siehst du die Mannschaft, die hält nicht zusammen. Aber Emre Can rennt hinterher nach Anton seinen Fehler. Gestern bei Süles Pass war alle zu langsam. Aber grundsätzlich ist dieses Denken nicht komplett weg, sondern der Teamgeist ist verloren gegangen. Und da ist dann natürlich Kehl und die Führungsspitze gefordert. Die müssen dafür sorgen, dass dieser Team-Spirit wieder entsteht.
Aber kannst du Team-Spirit befehlen?
Nee, aber es gibt ja Leute, die haben den Job dafür, Walter. Die müssen das machen.
Ja, also ich glaube,
ja, sollte es geben, ja.
In einem gewissen Maße kannst du es herbeiarbeiten, herbeizaubern vielleicht auch diesen Team-Spirit, aber da sind wir noch beim Grundsätzlichen, was ich vorhin auch sagte, du musst schon auch gucken, das kannst du jetzt nicht während der Saison machen, aber dann vielleicht in der Sommerpause, dass du den Kader so zusammenstellst, dass du immer so ein paar Leader-Typen gerade in der Achse hast, wo du weißt, auch wenn es schwierig wird, auch wenn es gerade nicht läuft, die gehen immer an die Schmerzgrenze und die liefern immer ab.
Wir gehen mal nach Dortmund. Unser Kollege Manfred Seelbauer ist vor Ort. Guten Morgen, Manfred, grüß dich.
Guten Morgen nach München.
Ja, ist die große Frage, wo fängt man eigentlich an? Es hat sich gestern kein Spieler geäußert, außer Schlotterbeck bei den Kollegen von Sky. Was bedeutet das, dieses Abtauchen aller Verantwortlichen, aller Spieler?
Ja, sie ducken sich natürlich schon so ein Stück weit von der Verantwortung weg. Es ist natürlich klar, dass keiner nach so einer Pleite gerne Fragen beantwortet, sich Woche für Woche erklären möchte, wofür es eigentlich keine so richtige Erklärungen gibt. Und wenn man dann so in den letzten Wochen zurückblickt, dann sind es halt auch immer die gleichen Spieler, die dort auftauchen. Das ist Gregor Kobel, das ist Emre Can. Und das ist ab und an auch Nico Schlotterbeck. Und das waren ja vielleicht dann auch gestern noch die, die ein bisschen besser waren als der Rest der Mannschaft. Also eigentlich haben bestimmt 10, 11 Spieler im Team den Anspruch, eigentlich Führungsspieler sein zu wollen, auf dem Platz und auch neben dem Platz. Aber ja, eigentlich fehlt es da an allen Ecken und Enden. Und deshalb ist gestern zum ersten Mal übrigens in dieser Saison kein einziger Spieler und auch keiner der Verantwortlichen da gestern in der Mixzone aufgetaucht.
Sich selbst anmoderieren ist immer schlecht. Manfred, das weiß ich, deswegen tue ich das mal. Du hast gestern auf der Pressekonferenz den Trainer dazu gefragt.
Herr Kovac, in der Mixzone war gerade keiner Ihrer Spieler. Da bekommt man so ein bisschen das Gefühl, als würde keiner Verantwortung übernehmen. Wie sehen Sie das denn? Wie erleben Sie gerade die Jungs?
Nein, also die Jungs haben jetzt ihr Programm. Wir spielen wieder in 4 Tagen, glaube ich. So, das heißt, das ist klar, dass die Jungs dort dementsprechend Maßnahmen unternehmen, damit sie so schnell wie möglich regenerieren, damit sie so schnell wie möglich die Nahrung zu sich führen, die sie brauchen, um dann dementsprechend schneller wieder an Bord zu sein. Ich bin ja da, das reicht ja.
Ja, man kann natürlich auch mal, wenn ja jetzt so eine halbe Stunde über Dortmund herhalten, Bochum muss man auch mal loben. Und die haben im letzten Jahr uns geholfen bei der Meisterschaft, haben die gegen Bayern München gewonnen.
Kalli, das machen wir nächste Woche.
Ich will auch mal die sehen. Die haben gut gespielt, die stehen unten drin. Die haben sich letztes Jahr damit Bayern München Sieg, dann das Düsseldorfer Spiel. Die haben auch Mentalität. Ich war damals zusammen mit Rudi Assauer, da war der nämlich gerade nicht mehr im Arm geguckt. Da wollte Schalke die Meisterschaft feiern. Vorletzter Spieltag in Bochum, wisst ihr was? Verloren, da wurde Stuttgart Meister. Mit, ne? Also, man darf die auch nicht ganz falsch spielen. Ja, auch nicht, wenn du sagst, 11 gegen 11 treten, die sind drauf, haben einen glücklichen Tag, gibt es ja Dr. Dralloptinus, da kann so Ergebnisse passieren. Du hast das ja noch nie erlebt. Nein, du auch noch nie. Ihr könnt euch da gar nicht dran erinnern mehr.
Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich folge gerade deinem Dialekt, also ich muss das erst alles einordnen, was du gesagt
hast. Ihr habt das ja noch nie erlebt.
Lass uns noch mal über die Aussage von Nico.
Wir hatten auch schlechte Phasen.
Ja, von Nico kurz sprechen. war ein bisschen alleingelassen da oben, hatte ich so den Eindruck, oder? Dann fehlen dir auch so ein bisschen die Argumente,
was
oder?
Was heißt alleingelassen? Er hat wahrscheinlich selber bestimmt, dass ich jetzt dorthin gehe und die PK mache. Das muss ja ein Trainer auch.
Muss er, klar.
Ja, allerdings hört sich das ein bisschen schräg an, wenn dann gesagt wird, die Jungs müssen Nahrung aufnehmen. Also die 2 Minuten für ein Interview,
was haben wir denn
sollte
für
man denn haben. Aber das ist ja das Gesamtbild von Dortmund und was sie gerade abgeben.
Also, das heißt im Umkehrschluss, wenn sie Interviews geben, verhungern sie sonst. Ja.
Nein, die Aussage ist so skurril. Die hat die größte Kraft, wenn man sie einfach stehen lässt. Weil, aber das Ding ist halt, der Fußballfan ist ja nicht blöd. Der merkt ja, der wird da gerade irgendwie für dumm verkauft. Also eine Aussage nimmt ja keiner ab. Und dann wäre es vielleicht richtig gewesen, sich mal kurz zurückzuziehen mit dem Pressesprecher. Wie kommunizieren wir das, dass jetzt hier keiner stellt? Und dann gehst du raus und sagst, nach dem Tag möchten wir jetzt nicht reden, keine weiteren Fragen, bitte dazu, fertig, aus. Da würdest du dich zumindest gerade machen und das würde am Ende auch jeder verzeihen, aber sowas ist dann, da fühlst du dich noch vorgeführt als Fan.
Manfred ist, glaube ich, noch da. Manfred, wir haben auch eben die Auswechslung von Gittens gesehen. Gibt's, und hier auch die Stimme eines BVB-Fans gehört, gibt es erste Risse zwischen den Fans, der Mannschaft, dem Verein?
Ja, die Risse sind ganz klar sichtbar und sie sind auch gestern im Spiel sichtbar geworden. Ihr habt die Auswechslung angesprochen von Jamie Gittens. Er ist ja dann auf seiner linken Seite sozusagen, hat er das Spielfeld verlassen und musste dann diesen weiten Weg am Gästeblock vorbei nehmen und wurde dann auch von den BVB-Fans an der Ehre gepackt, zum Teil auch beleidigt. Übrigens auch die Ersatzspieler wie Waldemar Anton, Chiorena und auch Chuchu Duranville schon zuvor, obwohl die noch gar nicht auf dem Platz standen. Also das spricht schon Bände, dass die Fans schon maximal gefrustet sind in Dortmund. Und das ist natürlich schon krass, wenn du deine eigenen Spieler, bevor sie überhaupt spielen, so attackierst. Und dann natürlich auch noch die Szene nach Schlusspfiff, als die Fans natürlich logischerweise wütend waren. Sie haben gegen den bis dahin Tabellenletzten im Derby 0-2 verloren. Die waren übrigens auch noch wahnsinnig ersatzgeschwächt. Also das kommt ja auch noch mit dazu. Und natürlich waren die wütend, da sind dann die ersten Becher geflogen. Auch eine Fahnenstange ist aufs Spielfeld geflogen und dann standen die Dortmund-Profis so auf 20, 30 Meter Entfernung, würde ich mal sagen, von den Fans entfernt, haben dann gesenkten Blickes sozusagen, standen sie in Richtung der Fans und sind dann aber auch relativ schnell, wie übrigens auch schon Ende Januar in Frankfurt in die Kabine verschwunden, haben sie eben nicht gestellt und das hat natürlich den Fans auch überhaupt gar nicht geschmeckt und das führt natürlich dazu, dass die Risse immer größer werden.
Wie geht's jetzt weiter? Champions League steht ja das Rückspiel vor der Tür. Ist heute Training? Du bist da am Trainingsgelände. Hast du jemanden gesehen?
Genau, also wie das üblich ist, nach dem Spiel um 11 Uhr ist das Reservistentraining hat begonnen, eben mit den Spielern, die gestern nicht von Anfang an gespielt haben. Da wird natürlich auch viel auf der Massagebank gelegen, es wird viel im Kraftraum dann auch regeneriert, hoffentlich auch genügend gegessen, wie Niko Kovac das gestern ja dann auch schon angesprochen hat, damit eben dann am Mittwoch zumindest dann das Achtelfinale mal eingetütet werden kann. Ja, und dann hoffen sie natürlich, dass dann auch Niko Kovac am Wochenende, wenn es dann gegen Union Berlin geht, ja, auch an die hat man ja schlechte Erinnerungen in der Hinrunde, dass man da dann zumindest ja den ersten Bundesligasieg unter Kovac einfahren kann.
Manfred, dann sage ich herzlichen Dank und sieh zu, dass du jetzt schnell Nahrung aufnimmst, ja, in Dortmund. So, wir kommen jetzt weit entfernt von den Champions League-Plätzen momentan. Wir besprechen gleich, wer viel, viel näher dran ist nach nur einem Spot. Es gibt erstmal Hinweise zum Spieltag von unserem Sportwettpartner. So, da sind wir schon wieder und weiter geht's. Also, Dortmund nicht näher angekommen, die Champions-League-Plätze sehr zur Freude anderer Vereine, zum Beispiel des SC Freiburg.
Ganz genau, der schickt sich nämlich an und hat jetzt schon den dritten 1-0-Sieg in Folge geholt, gestern gegen den FC St. Pauli. Und da war Christian Günther der entscheidende Mann mit dem Treffer. Ball war dann noch ziemlich abgefälscht von Philipp Treu, kann auch als Eigentor gewertet werden. Aber Günther eben, hier sehen wir es, mit dem entscheidenden Ball. Und damit ist es jetzt also der nächste 1-0-Sieg und in der Tabelle ein wirklich erstaunliches Bild. Da sind sie auf Rang 5, nur einen Punkt hinter Champions League Platz 4, wo RB Leipzig aktuell steht. Also nachdem Stuttgart verloren hat, sieht das richtig gut aus für den SC Freiburg. Und besonders erleichtert über dieses Ergebnis und auch über diesen Tabellenplatz wird Vincenzo Grifo sein, denn sein Elferpatzer blieb ohne Folgen. Aber den müssen wir uns natürlich nochmal anschauen. Also der SC Freiburg hat ohnehin im Moment kein wirkliches Elferglück. Und dann entscheidet sich Grifo für den Panenka-Gedächtniselfer mit diesem Chipball in die Mitte. Aber Vasil bleibt einfach stehen und hat ihn. Das ist dann natürlich eine schlechte Variante. Vor allem, weil Grifo schon im Hinspiel an Vasil gescheitert ist. Dann nicht mit dem Panenka, aber hier macht er ihn und ist damit nicht erfolgreich. Und man kann fast sagen, Freiburg hat so ein bisschen die Elferflatter. Also schon 4 Elfer in dieser Saison bekommen. Alle verschossen, 3 davon Grifo. Saisonübergreifend 6 Elfmeter nicht getroffen. Da können sie noch eine Schippe draufpacken. Und ich frage einfach mal dich, Effe, so, was hättest du als Kapitän gesagt, wenn der Schütze so antritt mit dem Elfer? Wäre das was für dich oder sagst du, kann man lassen?
Ja, zum Glück haben sie gewonnen.
Aber du hast ja selbst geschossen, ich einige Elfmeter. Auch mal so einen nehmen.
Auch mal so einen tatsächlich.
Ja. Ja. Und? Aber drin, oder?
Der war drin.
War es ein entscheidender? Schießt du sowas auch, wenn es ein entscheidender Elfer ist? Schießt du? Ja. Aber nochmal. Schießt du so einen Elfer auch, wenn es eine entscheidende Situation ist, oder machst du das nur, wenn es schon 3 oder 4-0 steht?
Ja, bei 0-0 ist er schon ein bisschen schräg, muss ich sagen. Grifo hat natürlich eine überragende Schusstechnik, eigentlich, aber ja, schon dreimal gescheitert vom Punkt. Also in Zukunft wird er wahrscheinlich da nicht mehr stehen.
Ja. Aber die Frage von Ruth war ja, was du ihm als Kapitän gesagt hättest dann. Du schießt nie wieder, oder was?
Ja, genau.
Und nächstes Spiel suspendiert.
Nee. Spielen bei Standards ist er ja gut.
Okay.
Aber Fußball ist ja mehr als Standards, ne? Also, aber gut, habe ich deine Frage beantwortet?
Oder? Ja, ich nehme das so an. Okay.
Gut. Das war hart an der Grenze, ne? Wer holt sie, oder? Musst du gerade,
das Schwein hat sich
eine Phrase,
hat sich ein bisschen bewegt.
Was für eine Phrase? Was für eine Phrase?
Ja. Wer holt sich denn den Champions League Platz? Was glaubst du?
Ist noch zu früh. Ich freue mich nur, dass viele rangerutscht sind. Also wir haben Wolfsburg, die
ist
in
ja
Stuttgart,
nicht nur eine Mannschaft,
genau, Stuttgart gewonnen haben. Du hast Gladbach drin, die konstant und stabil spielen. Du hast Freiburg drin, 3. 1-0-Sieg in Folge, sind auch mit drin im Geschäft. Das zu beantworten, boah, das ist schwierig. Ich würde mich aber festlegen, natürlich die oben sind klar. Ja. Und dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Frankfurt es schafft. Die direkte Qualifikation und alles andere, der 4. Ne? Platz ist offen.
Okay, dann schauen wir gleich ganz in Ruhe und ausführlich auf das Topspiel gestern Abend. Zumindest von einer Seite war es ein Topspiel, von anderen vielleicht defensiv gesehen auch. Also wir sind gleich zurück hier beim Schallweg-Doppelpass. Kurze Pause. Kaya von Adeln und Bent live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen, der Stahlwerk-Doppelpass. So, wir kümmern uns jetzt ums Topspiel gestern Abend. 0-0 Bayer Leverkusen hätte schon gewinnen müssen, um den Titel zu verteidigen. Aber wie es so oft ist im Leben, manchmal entscheiden Zentimeter oder vielleicht waren es sogar auch nur Millimeter.
+90 +1. Der Schuss, der wahrscheinlich die Meisterschaft entschieden hat. Doch Florian Wirtz schießt nicht aufs Tor, sondern daneben. In der Meistersaison wäre der bei Leverkusen reingegangen. Doch so ist es am Ende ein torloses Remis, das Bayer Leverkusen nichts bringt. Denn die Bayern bleiben 8 Punkte weg. Eine Kopie des Hinspiels, nur seitenverkehrt. Diesmal mauert sich der Rekordmeister zum Punkt. Kein einziger Torschuss in der ersten Hälfte. Nur 2 harmlose Torschüsse in über 90 Minuten. Ein neuer Minusrekord. Das hat es in über 1100 Bayern-Spielen noch nie gegeben.
Vielleicht nicht unser bestes Spiel heute, das muss man zugeben.
Vorne harmlos und hinten mit viel Dusel bei 2 Leverkusener Alu-Treffern. Diese Vorstellung war nicht Bayern-like. Was dagegen Bayern-like ist, dass man dennoch am Ende als gefühlter Sieger aus der Partie geht. Das Wie ist dann egal. Leverkusen in allen Statistiken meilenweit überlegen. Nur nicht beim Entscheidenden. Den Toren. Die Remis-Könige der Liga aus Leverkusen spielen schon zum 8. Mal in dieser Saison nur unentschieden. 16 verlorene Punkte, die am Ende den Titel kosten könnten. Erst recht, wenn man gegen den direkten Konkurrenten nicht gewinnen kann. Deshalb gratulieren wir den Bayern und sagen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft.
Walter, machen wir einen Haken dran?
Ja, machen wir einen Haken dran. Das Ding ist, die Meisterschaft ist durch.
Okay. Hm. Ali? Du hast ja schon andere Sachen erlebt.
Ich würde noch nicht gratulieren, aber ich bin kein Traumtänzer nach dem gestrigen Spiel. Ich habe ja eigentlich von Leverkusen die einzigste Niederlage, die in der letzten, in dieser Saison kassiert haben. Das war in dieser Saison gegen Leipzig. Da waren so hoch überlegen, mussten der Halbzeit 5-0 stehen und immer Köpp vor der Halbzeit, der kam unser ehemaliger Jugendspieler, Köpp einen Anschluss, und wir verlieren dieses Spiel. Und gestern, muss ich sagen, war ja hoch überlegen. Ich habe noch nie erlebt, dass München eigentlich gar keine Chance hat, ein Tor zu schießen. Und hier sieht man in der letzten Minute kann eigentlich der überragende Spieler auf dem gesamten Spielfeld, auch für mich jetzt in Deutschland, im Moment auch, ja, der Florian kann das Ding machen, schießen knapp am Pfosten vorbei.
Guck mal, wir haben ja noch die Statistik, da sehen wir es. Also zwei Torschüsse vor den Bayern ist schon sehr gönnerhaft gerechnet, würde ich sagen.
Ja.
Die habe ich nicht gesehen.
Wir haben uns gestern in der Redaktion selbst gewundert, als sie auf einmal in der offiziellen Statistik, das war dieser geblockte Schuss von Kane, als er in der Statistik...
Ach, der war ein Torschuss?
Ja, als er in der Statistik auf einmal auftaucht. Das war quasi eine Referenz an die Bayern.
Man nimmt, was man kriegt sozusagen. Aber es gibt zwei Punkte, warum es natürlich noch nicht durch ist.
Man nimmt, was man kriegt, 3 €.
Ja, oh, sehr gut, Stefan. Oh. Bravo.
Er ist nicht mehr unser Top-Experte, er ist auch der Phasenschweinbeauftragte.
Aufpassen. Zwei Punkte. Zum einen verbietet es sich mir als Sportler, ehemaliger Leistungssportler auch, dass ich sage, bei noch 36 zu vergebenen Punkten, dass das Ding schon durch ist, wenn die Bayern nur 8 Punkte Vorsprung haben.
Nur?
Das ist der eine Punkt. Es ist natürlich viel Vorsprung und es gab auch noch nie in der Historie der Bundesliga eine Mannschaft, die das dann noch verloren hat. Die Statistiken kenne ich alle, aber trotzdem, rein aus sportlicher Sicht kannst du das dann eben noch nicht sagen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, das war ja auch gestern ein Lehrbeispiel für die noch kommenden Bayern-Gegner, wie du es machen musst gegen die Bayern.
Ja, aber da musst du auch die Qualität sagen, haben.
Die Qualität, erstmal, ne? Das ist das eine, aber also eben dieser mutige Fußball, dieses auf den Füßen stehen, dieses um jeden Zweikampf ringen, dieses im richtigen Moment mal das taktische Foul spielen. Natürlich haben andere Mannschaften keinen Florian Wirtz in ihren Reihen, aber so ein bisschen da was von abkupfern und dann übertragen aufs eigene Spiel, zum Beispiel Frankfurt, die jetzt nach München fahren, die auch Qualität haben, dann müssen die Bayern noch nach Stuttgart in 2 Wochen. Das ist ja kein Fallobst. So, und das sind Mannschaften, die können sich ein bisschen was
kosten. Das kostet auch Geld, ist kein Fallobst.
Daumen
nach oben, Stefan.
Jetzt mal die entscheidende Frage. In welcher Sportart warst du Leistungssportler?
Also Judo. Für
Judo.
Nein.
Judo.
Im Judo.
Ja. Also zwei Kämpfe kann er auf jeden Fall.
Und amtierender deutscher Mannschaftsmeister beim Remscheider TV.
Also,
leg
dich nicht mit ihm an. Ja. Nein, aber was ich sagen wollte ist, du hast recht, als Sportler darf man nicht aufgeben. Deswegen gibt Olaf Scholz ja auch nicht auf, die absolute Mehrheit zu gewinnen. Aber so in etwa sehe ich die Chance auch von Leverkusen.
Also
Leverkusen
ist also da.
Olaf Scholz ist
darauf
so.
Können wir uns einigen. Ja.
Achso, das wolltest du jetzt einwerfen.
Das wollte ich jetzt einwerfen.
Ich dachte, du wolltest das zum Spiel vielleicht auch mal sagen.
Nö,
oder zu der Dominanz gestern.
Politik und Religion lassen wir doch raus heute.
Ja, das kostet übrigens 3 €.
Was, der Scholz?
Ja.
Der Scholz kostet 3 €?
Politik.
So, nee.
Ja, okay.
Politik geht nicht.
Du musst machen. Ja.
Aber Stefan, das war so ein bisschen, wenn wir uns an das Hinspiel erinnern, das war so umgekehrt, ne? Ein Spiegelbild eigentlich.
Das war die Taktik von Leverkusen im Hinspiel, wirklich defensiv zu stehen. Eine Viererkette und eine Fünferkette davor, offensiv eigentlich nichts machen. Und dann machen sie aus einem Torschuss ein Tor, nehmen einen Punkt mit aus München. Gestern haben sie sich entschieden, eben keinen Stürmer aufzustellen, klassischen Neuner, sondern mehr Tempo zu haben, vorne zu pressen. Das ist aufgegangen, bis auf das eine Tor, was gefehlt hat, was auch verdient gewesen wäre. Aber ich würde jetzt mal sagen, Bayern München, wir haben sie... oft negativ gesehen über die Defensivarbeit.
Ja.
Sie kriegen zu viele einfache Tore, machen Fehler. Das haben sie gestern nicht angeboten. Die Null steht.
Sie standen auch immer sehr hoch.
Dann kann das auch mal die Offensive, die ja immer funktioniert hat, muss man ja sagen, 65 Tore, das ist ein Schnitt von knapp 3 im Bundesligaspiel. Das ist eine Menge. Und gestern waren sie alle schwach vorne in der Offensive, aber sie haben funktioniert in der Defensive. Mhm. Und dann nimmt man den Punkt mit. Man wischt sich den Punkt ab. Leverkusen hat nichts anderes gemacht im Hinspiel. Ja, die haben den Punkt mitgenommen, haben sich den Mund abgewischt und gesagt, alles gut, alles fein.
Konnten sie auch nicht mehr? Oder wollten sie nicht mehr? Wollten die Bayern wirklich so spielen? Oder wurde erst war Leverkusen wirklich so haben die so gepresst und so viel Druck entwickelt.
Guter Ansatz. Ich würde erstmal mit Leverkusen anfangen, vergessen aber viele, der hat mit 4 Innenverteidiger gespielt, Alonso. Ja. Also wenn die Bayern so aufstellen würden, dann würden wir alle hier sitzen und sagen, das ist ja viel zu defensiv. Er hat ja Mukiele nach rechts gestellt und Hinkapier und gegen den Ball ist Frimpong sogar noch zur Fünferkette geworden, weil er Coman noch gedeckt hat. Also das war gnadenlos defensiv. Was aber schön zu sehen ist, weil ich war Defensivspieler, dass das alle jetzt hier loben. Finde ich super. Weil im Endeffekt müssen sie nicht nur dieses Spiel gewinnen. 0,1 Goalquote bei Bayern, das ist ein Aprilscherz, oder? Das ist wirklich noch nie gewesen. Und das hat Leverkusen geschafft mit einer defensiv orientierten Mannschaft ohne klaren Mittelstürmer.
Aber Keller offensiv, war schon Mittelstürmer. Aber offensiv gespielt. Oder ich war beim falschen Spiel.
Erstmal
die Einstellung ist klar. Ich habe gedacht, ohne Schick.
Ich gehe mal ein bisschen zurück.
Die alle sind draußen. Jetzt. Und da muss ich dir mal sagen, da ist der Alonso schon ein großer Meister. Mit dieser Mannschaft, ohne die zwei Spitzen, so viele Torschancen. Die hatten mindestens 7, 8 gute Torschancen.
Aber mit dieser Aufstellung,
das meinte ich nicht. Die haben sie nicht reingemacht, da war Feuer drin. Ich habe Bayern München nicht. Die wollten sicherlich defensiver spielen, aber die haben nach vorne keinen einzigen gefährlichen Konter setzen können. Mit der Qualität an Spieler, ob das Kane ist, ob das Musiala, es ist ja jetzt vollkommen schnurz, wie egal. Sie haben keine einzige Aktion, wo du einfach dachtest, oh, jetzt könnte ein Tor fallen. Und da muss ich schon sagen, Mensch, ich dachte anfangs so, Alonso, da würde ich jetzt nicht kritisieren, einer der besten Trainer, wie der die Mannschaft ohne die paar Spitzen, wie viele Chancen der rausgespielt hat, wie der das Spiel bestimmt hat oder bestimmen lassen hat, muss ich schon sagen, à la Bonheur. Da ziehe ich schon den Rest auch ein. Ne?
Bin ich doch, aber ich weiß nicht, haben wir uns vielleicht wahrscheinlich jetzt verkehrt verstanden. Ich habe das bewusst erwähnt, dass ein Alonso wieder die richtige Taktik wählt, indem er erstmal die letzte Reihe ganz stark macht, dass eben die Offensivspieler von Bayern nicht ins Spiel kommen. Und der Schlüssel war aber nicht die Offensive von Leverkusen, war die Defensive, weil sie hoch gepresst haben mit dieser funktionierenden letzten Reihe. Und dann kommt erst die Offensive und dann kommt erst der Moment, wo du sagst, warum kein Mittelstürmer oder das, brauchten sie ja gar nicht, weil die beiden Chancen, Teller und Frimpong, sagt ja eigentlich alles.
Aber er schmunzelt, weil ihr ja beide Defensivspieler wart.
Ja, du sagst auch. Da müssen wir auch mal zusammenhalten.
Klar, also, die spielen gut, weil sie keine Chance hatten, die Menschen. Das muss man einfach sagen.
Wir wären froh
mit
gewesen.
Spieler mit diesem Material, das musst du ja erst mal hinkriegen.
Ist ja okay, ist okay. Aber was wollten die Bayern nicht verlieren. In dem Spiel verlieren?
Jetzt aber ich glaube mal, ein Tor hätten sie gerne gemacht oder mal eine gute Kontakt.
Ja, natürlich hätten sie gerne. Sie hätten auch gerne zwei gemacht.
So. Also aber so
sie
defensiv, unbedingt das kannst du mir jetzt erzählen, aber so defensiv wollten sie nicht spielen.
Kalli, es wird doch interessant, Champions League, vielleicht Achtelfinale, genau dieses Duell. In 2 Spielen, K.O.-Spiel. Mal gucken, wer sich durchsetzt, wenn es dazu kommt.
Das Ding ist ja, Xavi Alonso hat ja wirklich in Leverkusen jeden Spieler besser gemacht. Und du hast gerade richtigerweise gesagt, 4 Innenverteidiger in der Kette. Aber das sind ja Spieler, wenn man die jetzt mal alle durchgeht, Tapsoba, Hinkapier, Mukiele, die können auch das letzte Drittel bespielen. Die verstehen es auch als gelernter Innenverteidiger, vorne die entscheidenden Pässe zu spielen, zu dribbeln, mit Antrittsschnelligkeit die Flanke zu bringen. Die sind
ganzheitlich ausgebildet. Uns versucht das zu erklären, weil wir das nicht konnten. Merkst du das?
Hört mal zu. Aber nicht, dass du gleich noch einen Judo-Wurf ansetzt, wenn wir nicht einer Meinung sind.
Ich spüre das hier
schon. Da gibt es den Watzahari für. Ipong heißt das, glaube ich.
Bis 13:30 Uhr nicht, aber Steffen, sagst du das ja gerne. Das ist doch schon was Außergewöhnliches. Das sind ja keine klassischen Innenverteidiger, wie du in der Bundesliga bei jedem Verein siehst. Und deswegen können sie eben das auch so machen und haben dann, ich glaube, 70% des Spiels in der Bayernhälfte verbracht, die Innenverteidiger.
Ja, aber weil die letzte Reihe hoch steht. Wie oft waren wir zum Beispiel bei Dortmund, wenn die dann hoch verteidigt haben, dann hast du drauf gewartet, kam der Ball in den Rücken. Das,
aber ist doch so.
Nee, das schafft diese Viererkette eben besser. Das schafft ja auch Alonso. Da bin ich ja hundertprozentig bei dir. Ja. Der Trainer entscheidet für die finale Aufstellung und hat dann, dafür zahle ich einkommen, finale Aufstellung der Trainer, oder? Muss auch mal Kohle einzahlen.
Ich weiß, aber, was ist denn los mit euch hier?
Ja, muss am Geld einkommen. Da kannst du einfach fragen, wenn Kompany so aufstellen würde, die Viererkette hinten, dann würde sich jeder in München aufregen, ist zu defensiv. Richtig?
Natürlich. Walter, würde? Ja?
Nö, würde ich mich nicht, aufregen. Das wäre völlig
du
okay.
Du regst dich grundsätzlich nicht auf, oder?
Doch, selten. Mein Empörungsniveau ist ziemlich gering, muss ich sagen. Nein, aber das ist ein gutes Recht auch gewesen von Alonso.
Warst du nicht überrascht von der Aufstellung?
Ich war davon überrascht, dass vorne kein Schick drin ist.
Zum Beispiel,
Boniface. Ja, das war das Überraschende. Und vielleicht hätte auch Ja, die Leverkusen haben super gespielt, hätten verdient, gewonnen, hochverdient gewonnen.
Aber du brauchst bei dieser Taktik eben
hättest du vorne Anlaufen, auch noch einen gebraucht.
Dieses Pressing brauchst du eben diesen neuner Zielspieler, zweiter Ball eben nicht. Und deswegen hat sich Alonso so entschieden.
Ja, also aber es gab auch Situationen, wo du ihn vielleicht gebraucht
hast. Es gab einige Flanken von links von der Seite, da war natürlich in der Mitte keiner.
Ja, aber dass Leverkusen so dominant gespielt hat, war ja das Ergebnis dessen, was Alonso sich vorher überlegt hat mit den schnellen Spitzen, mit Frimpong, mit am Ende noch Adli, mit Scheller etc. Ja. So, das heißt, hätten wir jetzt einen Mittelstürmer vorne drin gehabt, dann wäre es ja gar nicht dieses dominante Spiel geworden. Vielleicht, weiß man nicht, unter Umständen schon. Alonso hat richtigerweise nach dem Spiel gesagt, das werden wir nie erfahren. Aber dass Leverkusen einen tollen Auftritt hingelegt hat, das liegt eben an genau dieser Aufstellung, an dieser, die wir da hatten, dieser ersten Elf.
Gut, das Schöne ist, dass wir uns hier darüber diskutieren und aufregen, aber mal. Thomas Müller ist das scheißegal. Wir hören mal, wir schauen mal, was er gesagt hat. So, ich muss mal schauen, ob ich... Da haben wir es. Oh, muss ich mich wieder umdrehen hier, ne? Kann ich gar nicht. Ja, wir sind 8 Punkte vorne im Februar. Das könnt ihr bezeichnen, wie ihr wollt. Egal, ob das meisterlich ist oder nicht. Wir sind 8 Punkte vorne und haben am Dienstag die Chance, weiterzukommen.
Hat er recht.
Jo, siehst du.
Ja, oder? So.
Ja, deswegen darf Thomas hier nicht sitzen. Ist ja klar, der sagt dann Bayern und so läuft es und hast auch recht. Aber wir wollen ja ein bisschen diskutieren. Und auch in dieser super Leistung der Leverkusen bleibt
er, dass er kein Tor gemacht hat. Das ist ja eine ziemlich abgedroschene Aussage, aber ich mag den eigentlich, den Thomas Müller.
Jetzt zahlst du auch.
Ich spende mal 10 Euro, die schmeißen wir nachher hier rein. Das ist ja eine abgedroschene Aussage, aber
ich mache es. Zuschauer zu Hause. Stefan hat eben angemahnt in der Werbung, Walter, auch wir haben bisher gar nichts
eingezahlt. Nee, ich mach's denn, der kann jetzt das auch nachsagen. Ja. Du musst natürlich, ich glaube, irgendwie ist der Ball auch schon mal gegen Metall geflogen. Oder zwei oder dreimal. Und was mir eben imponiert hat, auch so ein, wie gesagt, Florian Wirtz. Ja. Also der Franz Beckenbauer wird es mir im Himmel verzeihen. Das ist kein Franz Beckenbauer. Aber mich erinnert er auf einer anderen Position als junger Spieler schon sehr stark an Franz Beckenbauer. Ich kann zwar immer vergessen, nicht den Schuss 1-0 bei der WM 90 vom Lothar Matthäus, so eine Situation. Aber auch jetzt der Florian, muss ich sagen, denke ich, Franz oben, verzeihst du mir. Ich denke manchmal, so hast du auch angefangen. Auch im Mittelfeld, nicht gerade so offensiv, etwas defensiv. Und muss ich sagen, das wird jetzt bei der Leverkusen noch nicht gerne hören, ob er den Punkt vertragen hat. Aber das ist schon außergewöhnlich, was der macht. Und der hatte dann noch mal in der letzten Minute...
Da sehen wir es noch mal.
Wer soll die Chance haben? Wer soll die haben? Sagst am besten, der... Wird's. Und dann
er hat die letzte Woche
drin. Ist also auch noch Mensch.
Aber du erinnerst dich, letzte Woche in Wolfsburg hatte er eine ähnlich gute Chance, ne?
Aber aus der Perspektive sehen wir, da steht zwischen Neuer und dem Pfosten noch der Kimmich, den will er natürlich auch umspielen. Also es war jetzt nicht ein komplett freies Tor, aber es ist natürlich trotzdem sehr ärgerlich und normalerweise macht er den, das stimmt auch.
Stefan, mit links vielleicht? Nee, ne? Einfach, nee. Schwierig, ja, ne? Er bekommt den Ball da wieder glücklich vor die Füße.
Der Winkel ist schwierig, er kriegt ja auch Druck noch von Leimer. Dann,
jetzt also, kann man es schön sehen, da ist ein Kimmich noch auf der Linie. Viel Platz ist gar nicht.
Nee, ist es auch nicht.
Es ist nicht.
Der läuft Platz. Jetzt rein. Nee.
So, jetzt hier kommt dieser Pressschlag im Prinzip und jetzt, ne? So.
Kimmich hätte ihn wahrscheinlich auch abwehren können.
Mit dem linken Fuß war ein guter Ansatz. Mit dem linken Fuß kriegt er vielleicht diese 20 cm genau getroffen.
Zumindest aufs Tor, ne? Genau. Aber was soll's?
Ja, Mund aufputzen. Leverkusen war höher überlegen, dass die
Münchner
jetzt sagen, ist alles schön, ist auch logisch. Hm. Unentschieden gespielt zu viel Dussel hatten die höchstwahrscheinlich in den letzten 10 Jahren noch nicht. Also, aber sie einfach nicht so unterlegen waren. Also so wenig Spielanteile, praktisch gar keine Torchancen, kennt man ja von Bayern München.
Nein, das kennt man gar nicht, das kennt man gar nicht. 22. Minute, Steffen, wir schauen auf die Chance. Kalli hat es eben angedeutet, das Metall war ja auch manchmal auch im Weg. Sie waren verdammt ballsicher.
Ja,
ne?
Und guck mal, das ist Ballbesitz, Fußball. Die
da
Bayern
ist jetzt
sind,
wieder, guck mal.
Ja, bitte. Ja, aber die Bayern sind in der Grundordnung und trotzdem kombinieren sie sich durch. Und das war natürlich das, was stark war aus dem Pressing heraus. Viele hohe Ballgewinne und dann hast du eben die Momente, wo die Bayern nur reagieren und dann eben nur verteidigen. Und dann hast du einen Florian Wirtz, der natürlich auch eine 1-gegen-1-Situation lösen kann. Aber wenn da jetzt vielleicht der
Schick
das muss man auch dann mal sagen, ohne jetzt einen Mittelstürmer zu fordern, aber Kopfball ist natürlich eine Qualität von Schick, die dann doch phasenweise mal gefehlt hat, um vielleicht mal was an Kritik an Leverkusens Seite zu finden, aber nur
ja, von kleiner Ansatz. Hätte Schick denn völlig auch der Zweite reingemacht, aber ich weiß, wie viele Tore der auch bei der letzten Chance, der als Mittelfeldspieler der Florian schon gemacht hat, eben daneben geschossen.
Aber jetzt, Palli, frage ich dich, wenn Ulf Kirsten jetzt auf der Bank gesessen hätte gestern, was wäre denn da passiert in Leverkusen? Du hast diesen Mittelstürmer, du hast ihm jetzt gerade Schick, der trifft.
Aber Kirsten, Boniface ist gut drauf. Ulf hättest du nie draußen gelassen.
Das wollte ich ja gerade fragen.
Der Mann, den Alonso Quarterback, kennst du doch. Das sind die, die nach dem Spiel alles besser wissen. Das Spiel am Anfang dachte ich, ohne Spitze. War für mich auch ungewöhnlich, hatte fest mit Schick oder Boniface gerechnet. Aber wie sie dann gespielt haben, wie viele Torschancen hatten sie? Latte, Pfosten, knapp daneben, hat alles geklappt.
Aber ich halte kurz dagegen.
Ja, du hast natürlich recht.
Aber haben kein Tor geschossen.
Steffen, der Grundpfeiler dieses erfolgreichen Leverkusener Spiels, rein fußballerisch, nicht vom Ergebnis her, war ja die Geschwindigkeit. Und die hättest du in der Form nicht gehabt, hättest du einen Teller oder einen Frimpong geopfert für Boniface oder Schick.
Also jetzt halte ich mal gegen Stopp. Ja. Also jetzt muss ich mal gegenhalten.
Gerne.
Also woher weißt du, dass es die Geschwindigkeit ist? Diese Qualität mit Schick vorne und Boniface kann genauso passieren, dass der den Kopfball reinmacht in solchen Situationen.
Haben wir gerade gesagt.
Und dann gewinnst du das Spiel 1-0 und du hättest trotzdem, der Schlüssel war die Viererkette. Da hast du einfach die Defensive und die Höhe aufbauen können, dass Kane nur kurz kommt, Coman nicht hinter die letzte Reihe kommt, Olise. Was hatten die für Torchancen? Und wenn diese vier nicht da sind, dann wirst du automatisch tiefer rutschen und dann werden die Bayern automatisch in der Offensive mehr Aktionen haben. Das ging aber nicht.
Ich denke einfach so, weil der Alonso ein Spitzentrainer ist, dass er das besser beurteilen konnte, nehme ich den rein oder den rein. Natürlich ist deine Meinung richtig, der hätte ihn vielleicht reinmachen können, aber das gesamte Spiel von der gesamten Spielanlage, von den Spielanteilen, von den Torchancen, ist das von der Taktik mit der Mannschaft.
Eigentlich sagst du jetzt, dass er keine Ahnung hat. Das habe ich auch verstanden an der Stelle. Also, ne, richtig?
Habe ich nicht
gesagt? Ja, doch.
So, ich habe recht, aber keine Ahnung.
Genau. Lass uns auf die nächste Chance noch mal schauen, bitte. Auch über die linke Seite. Was mich so beeindruckt hat, war die Ballsicherheit von Leverkusen gestern. Ja. Wirklich in Extremsituationen auch.
Ja, die haben sie aber, weil sie eine extrem hohe Qualität haben und Sicherheit haben. Und
das schon mal hier,
Material das auch haben. Und sie haben Tempo, rücken sofort nach, versuchen sofort
die Flanke
über Innenverteidiger übrigens,
Überzahl zu schaffen.
Schau mal, die ist ja überragend.
Ja, die ist Weltklasse. Das kannst du auch nicht verteidigen.
Das muss man
aber den muss
sollte
machen,
man machen.
Oder?
Ich würde jetzt auch sagen, oder Kalli würde sagen, vielleicht hätte Schick den gemacht.
Ja, aber vielleicht wäre Schick auch gar nicht dahin gekommen.
Aber den muss der Junge auch machen, unabhängig davon.
Ja, und das ist doch gut, auch eine unterschiedliche Ansatzweise zu haben. Das ist doch, das gehört doch im Fußball sowieso immer mit dazu. Und übrigens, deswegen sind wir hier heute da, dass wir genau das auch mal hinterfragen. Wieso spielt er ohne Mittelstürmer? Wieso haben die kein Tor geschossen? Genau. Natürlich haben die zwei riesen Chancen. Mhm. Ist doch klar. Mhm. Und dann müssen wir aber trotzdem heute sagen dürfen.
Ja, das darfst du doch auch.
Oder?
Ja.
Darf ich das sagen?
Ich habe so gesagt,
das reicht mir jetzt.
Wenn ich auf der Tribüne sitze bei dem Spiel, sage ich, junger Mann, was macht er dann als Großtaktiker?
Das ist
ein ganz normaler Vorgang. Wenn ich aber das Spiel sehe, nachher muss man, wir hatten so viele Chancen gehabt. Der Schick hat auch viele ausgelassen, der Boniface. Die machen die auch nicht alle rein, wie du das sagst.
Aber gehe ich nicht mehr Risiko am Schluss? Weil es ist doch eigentlich für Leverkusen fast egal, ob ich verliere oder gewinne. Also, ist das der einzige Vorwurf vielleicht,
der kam ja zu spät, der Schick kam ja sehr spät. Ne?
91. oder so.
Also, ja, sag ich ja, sehr spät. Ist ja sehr spät.
Das ist spät, ja.
Normalerweise so
machst ab 70. Machst du ein bisschen auch Klugscheißer hier gerade? So ein bisschen, naja. Ist ein bisschen spät.
Nach dem Mathe-Seminar von Kalifa.
Ja, ich bin jetzt
was grundsätzlich angewandt wurde von dem Alonso. Punkt 1. Konnte ich Bayern München, habe ich noch nie erlebt, überhaupt nicht sehen. Bei keiner einzigen Torschance. Spiel fängt auch defensiv an, egal wer aufsteht. Keine einzige Torschance. Wenn mir einer gesagt hat, lass den Schick, Alonso würde das sagen, ich lasse den draußen. Dafür hat die München haben heute keine einzige Torschance. Mir 7-8, 2-3-mal jenen Pfosten. Hätte ich gesagt, super,
aber
richtig.
Die Leverkusen hätten vielleicht ein Tor gehabt. Torschancen, sondern ein Tor.
Ja, ist doch in Ordnung. Man kann das doch sagen.
Nee, genau. Aber dann kommt die Frage, Bayern, wenn du dann aber kein Tor schießt, ist es nicht vielleicht doch besser, einen Stürmer zu bringen?
Englische Woche, oder?
Ja, aber in Celtic, da spielen wir beide auch noch.
Ja, okay, gut. Jetzt kommt Leverkusen, im Pokal spielen sie gegen Köln.
Warte mal.
Englische Woche, Bayern München nicht. So, die reisen ein paar Tage später nach Wolfsburg, spielen 0-0. Haben auch nicht geglänzt, haben auch nicht toll gespielt. Ja. So, komm aus dieser Woche. Also...
Ja, aber da bist du am Anfang trotzdem noch, oder?
Was am Anfang?
Bayern war ja das ganze Spiel unter Druck, ne? Ja. Eigentlich, ne? Weißt du?
Also das war Taktik.
Ach so, okay. Mhm. Stefan, schau mal auf eine Szene noch vielleicht. Stefan, schau mal auf die Szene, die das nochmal belegt, ne? Wie Leverkusen wirklich auch die Bayern unter Druck gesetzt hat. Die haben wir uns auch nochmal rausgesucht. Bitte. Hier sehen wir
es. So. Genau, dieses Pressing, dieses Tempo, sie schieben sofort nach. Jetzt gleich haben wir dieses Standbild, wo man sieht, 10 Leverkusener in Bayerns Hälfte. Mhm. Und sie jagen den Gegner und sie jagen den Ball und machen Druck und machen das auch richtig gut, Mann gegen Mann. Das war gestern Leverkusen und das war die Taktik von Bayern München und sie so zu Fehlern zu zwingen, so wie hier.
Brutal, ne?
In diesem Fall, genau, das ist schon extrem. Das ist nicht die Spielweise eigentlich von Leverkusen, die ich gegen Bayern München in den letzten Spielen, ob es Pokalspiel war, ja, waren sie nicht besser.
Richtig.
Haben aber gewonnen 1-0 oder in dem Bundesligaspiel in München. Da haben sie genau mehr oder weniger so gespielt wie die Bayern gestern in Leverkusen. Mhm. So. Natürlich kennt man das nicht von Bayern München. Aber wenn alle 4 Offensiven, Olise, Kane, Coman, Musiala überhaupt nicht im Spiel sind, ja, dann fallen die 4 weg. Was machst du mit den anderen 6? Verteidigst das eigene Tor. Und wenn das gelingt und du kriegst keinen gegen so eine Offensive wie gegen Leverkusen, fährst nach Hause und sagst, wir haben einen Punkt gewonnen, alles
das
gut.
Auch. Mhm.
Wir haben halt Ito noch auf der Linie gerettet, haben wir die Szene auch noch da? Also da war ganz viel.
Wir hören das Ito mal,
auf der Linie
hören das mal
haben wir vorhin schon gesehen.
Manuel Neuer, der hat sich natürlich gefreut. Wenn man zu Null spielt, freut man sich immer.
Wichtig war, dass wir hier nicht verlieren. Es war vielleicht nicht unser bestes Spiel heute, das muss man zugeben. Aber entscheidend ist am Ende das Resultat. Wir haben hinten die Null gehalten. Wir haben auch in der letzten Zeit ein bisschen daran gearbeitet, an der Box-Defending zu trainieren. Und das hat sich heute auch ausgezahlt, gerade gegen spielstarke Mannschaften, wie die Leverkusener welche sind. Da ist es natürlich auch wichtig, dass wir gerade in den richtigen Positionen stehen und auch die eine oder andere Situation dann klären können.
Wir hatten doch früher bei Bayern München, das weißt du doch auch, unsere Taktik war doch permanent eigentlich offensiv ausgelegt mit den Offensiven, die wir hatten, ob es ein Elber war, ein Janker, ein Zickler, ein Scholl, Salihamidzic, wen auch immer wir vorne aufgestellt haben. Und wenn dann Manchester United oder Real Madrid kam, im Viertel oder im Halbfinale, dann ist doch Ottmar gekommen und hat gesagt, so, ich opfer jetzt mal den einen oder vielleicht auch den zweiten Offensiven.
Hat er immer gemacht, richtig.
Und stehen erstmal kompakt, dass wir keinen kriegen gegen diesen Offensivkraft. Das ist Taktik und das ist eine richtige Taktik. Mhm. Wir haben doch am Anfang der Saison gesagt, spannend wird das doch bei Bayern München, wenn die großen Gegner kommen mit einer hohen Qualität. Und die hat doch Leverkusen. Vielleicht auch mal daran zu denken, zu sagen, wir müssen die Null halten und defensiv gut stehen. Darum geht es doch im Fußball, wenn es drauf ankommt. Und gestern kam es drauf an. Das war das Spiel um die deutsche Meisterschaft.
So gut haben sie aber defensiv nicht gestanden. Also das muss ich dann schon noch mal einwerfen.
Sie haben viel zugelassen, das haben
also
wir schon gesehen.
Also wenn du zweimal Latte auf der Linie geklärt, das sind ja wirklich Momente, wo du das Spiel wirklich in Richtung Leverkusen kippen musst. Und deswegen ist ja Leverkusen auch zu Recht heute, sag mal, die Mannschaft, die wir heute alle loben und nicht Bayern München.
Die einen kriegen das Lob, die anderen die Schale, so ist das.
Das ist auch eine Variante, genau. So einfach ist das, oder?
Ja, aber sie würden nicht die Schale kriegen mit dem Spiel gestern, sondern wegen anderen Spielen.
Also man kann auch zusammenfassend sagen, wir haben gestern nicht klären können, wer deutscher Meister wird, aber wir haben zumindest klären können, welche die fußballerisch beste Mannschaft in Deutschland ist.
Also für mich bin ich aber bei dir. Also Glückwunsch nach München, wir werden deutscher Meister. Ja. Sehe ich
aber trotzdem anders. Muss man ja
sagen. Das war gestern der Moment, wo Leverkusen zurückkommen muss. Und wo du eben dieses eine Tor brauchst und wo du vielleicht diesen Mittelstürmer brauchst. Haben sie nicht geschafft. Und auch nicht zuletzt, Effe, jetzt nehme ich dich mit ins Boot, hast ja recht. Die Bayern haben eben dann auch genug verteidigt, um diesen Punkt mitzunehmen.
Aber trotzdem darf man Leverkusen ja auch mal loben, Walter. Ne?
Ja,
in allen drei Wettbewerben noch
tolle,
in der Champions League direkt
spielen eine super Saison.
Also einzige deutsche Mannschaft.
Auch nur ein Spiel verloren.
Ja. Das
Spiel, oder?
Gibt's da sie sind im Pokal noch drin, im Gegensatz zu Bayern. Champions League direkt qualifiziert. Klar, spielen die eine super Saison.
Nur wir haben es mal aufgelistet.
Aber man sollte die Mannschaft nicht im Februar loben. Ne? Da kommt noch einiges.
Ja, da kommt noch März, April, Mai. Hast du recht. Hier, das ist vielleicht, Walter, schau doch noch mal drauf. Oder wir schauen mal gemeinsam drauf. Ne? Das haben wir mal gegenübergestellt.
Was nicht da drauf ist, ist das Spiel gegen
Bochum. Plus das Unentschieden gegen Bochum fehlt noch von Leverkusen.
Ja, weil Kiel, Bremen und Bochum, das waren alles Spiele im Herbst. Und da war eben so ein bisschen ein Ergebnis.
Gegen Kiel war, glaube ich, 2-0 Führung damals. Ja. Ne? Richtig?
Nach 8-0, glaube ich.
Genau. Ja. Deswegen hat ja auch Alonso gestern quasi seinen Emotionsausbruch seines Lebens bekommen.
Wo denn?
Scheiß Unentschieden gesprochen. So habe ich Scheiß Unentschieden. Das ist für Alonso-Verhältnisse schon eine Vulkanexplosion gewesen.
Okay, ja, aber der hat auch richtig gelitten während des Spiels. Hast du das gesehen? Mhm. Der spielt ja immer mit, ne? Ja. Das finde ich ja so gut. Ne? Du siehst das immer wieder mit. Wie du, der mit gegen den Sprudelkasten hat, der spielt ja auch mal da unten mit. Ne?
Ja? Kleine Drecksäcke, da ja.
Wieso? Hast du doch erzählt, nicht ich.
Okay, ich habe doch gesagt, man kann doch dort diskutieren, warum hat der Schick nicht gespielt. Aber wenn ich habe ich am Anfang auch gedacht, direkt, wo noch kein Anstoß war. Verstehst du? Habe ich schon so gedacht. Nachher da, ich leck mir im Arsch, das läuft gut. Die hatten dicke Chancen, Pfosten, Latte. So, das hätte eigentlich aufgrund der Torchancen, auch der Spielertypen, die die Chancen hatten, hätte Leverkusen noch mit diesem System eigentlich gewonnen müssen. Wenn du mir jetzt noch erzählst, als ehemaliger Bayer-Spieler, oh, haben die das da clever gemacht. So ganz clever, defensiv, die haben Glück gehabt im Geld. Die haben ein Schwein gehabt im Norwart bei den Dingern. Ja. Ja. Aber Glück hört dazu.
Ja.
Glück hört dazu.
Aber Thomas,
du weißt ja,
ich zahle jetzt mal. Letztes Jahr doch auch oft in der Nachspielzeit.
Glück hat, du weißt ja, Glück hat nur der Tüchtige, ne?
Du kannst sie alle reinschmeißen.
Ja, Glück hat nur der Tüchtige. Das ist genau, du weißt.
Nein, bewegst du dich jetzt. Ich guck
so. So, wer Ruth steht bereit, wir lösen mal die Frage der Woche. Aber vorher.
Aktuelle News, ne? Genau, weil Breaking die Hertha News. Hätte auch so. Gern ein bisschen mehr Glück gehabt in dieser Saison unter Christian Fjell. Aber 4 Niederlagen in Folge und jetzt steht Fjell vor dem Aus und man ist wohl in Verhandlungen mit Stefan Leitl, dem ehemaligen Hannover 96-Trainer, okay. um die Nachfolge anzutreten, also für Christian Fjell. Und die Hertha ist dann schon wieder Schluss. Wir haben gestern ja auf Sport1 das Spiel in Düsseldorf übertragen. Da hatten sie noch geführt 1-0 und dann doch wieder 2-1 verloren. Mehr auf sport1.de. Und jetzt, wie von dir angekündigt, die Auflösung der Frage der Woche. Also, wie steht's um die Bayern? Dürfen die so auftreten, wie sie das getan haben, eben mit dieser Mauertaktik gegen Leverkusen? Da sagen über 70%, ja, na klar können sie das. Das Einzige, das zählt, ist schließlich die Meisterschaft. Und Marius zum Beispiel sagt, das war gestern ein Sieg für Kompanie. Ihm wurde häufig vorgeworfen, er sei zu sturköpfig, spiele immer gleich und könne das System nicht Situationen anpassen. Boxdefending nach einer harten Woche in der Champions League hat gut funktioniert. Überzeugender Upamecano, weiter 8 Punkte Vorsprung. Das ist doch mal eine Zusammenfassung, die wir so stehen lassen können. Und jetzt noch Ihre Antworten am Dopafon.
Der FC Bayern darf nicht nur, der muss so auftreten. Jetzt haben sie gezeigt, dass sie auch kämpfen und beißen können.
Wie die Bayern aufgetreten sind, defensiv oder offensiv, das ist doch Schnurzpiepe. Wichtig ist, dass diese einen Punkt geholt haben und damit ist der Drops gelutscht.
Ich denke, der Auftritt der Bayern war natürlich der starken Leistung von Bayer Leverkusen geschuldet. Aber letztendlich ist Bayern in Leverkusen so aufgetreten wie Leverkusen in der Hinrunde in München.
Diese Leistung ist eine Frechheit, hat mit Spitzenfußball nichts zu tun.
Jede Mannschaft kann mal spielen, wie sie möchte. Und ich finde das mal gut, dass die Bayern halt auch mal was anderes gemacht haben und sich nicht auskontern lassen haben von Leverkusen, weil die waren gestern richtig stark. Und dann hat man mal gesehen, dass die Bayern auch verteidigen können.
Jede Mannschaft darf spielen, wie sie will. Ist auch interessant, oder? Was nehmen wir jetzt mit aus dem Spiel, Steffen?
Nein, ich glaube, alles, was gesagt wurde zu der starken Leistung insgesamt von Leverkusen, haben wir doch überhaupt gar nicht, keiner hier in Frage gestellt. So kommt mir das hier vor. Es geht nur darum, nur ein Sieg hätte gestern Leverkusen geholfen, um noch die Meisterschaft zu gewinnen. Und das ist Fakt, das wusste man vorher. Und dann redet man nach dem Spiel über die Info ohne Mittelstürmer, 0-0. Wer es nicht geguckt hat, denkt, na, wieso spielt nicht der Schick oder der Boniface? Und diese Frage muss man dann stellen dürfen. Aber grundsätzlich ist es auch mal schön zu sehen, dass der FC Bayern München mal nicht die bessere Mannschaft im Ballbesitz ist und auch gegen den Ball erst recht nicht.
Dann lass uns über den Spieler reden, der gestern vielleicht nicht seinen besten Tag hatte bei den Bayern, zumindest auf dem Spielfeld. Max Eberl war ja Anfang September hier in der Sendung und da wollten wir alle wissen, wann Jamal Musiala, der nun endlich seinen Vertrag verlängert. Die Antwort war damals, man sei in guten Gesprächen und sehr optimistisch, bald eine Lösung zu bekommen. Da war Max Eberl aber sehr, sehr optimistisch, denn mittlerweile hat es 5 Monate gedauert, bis der Vertrag endlich in trockenen Tüchern ist.
Die Hängepartie ist endlich zu Ende. Musiala bleibt in München, jedenfalls so lange, bis einer bereit ist, eine ziemlich astronomische Summe zu bezahlen. Die Ausstiegsklausel kostet 175 Millionen. Darüber wurde relativ lange gepokert. Bayern musste diese Kröte schlucken. Doch jetzt klingt es wieder nach größtmöglicher Harmonie.
Ja, Jamal ist ein ganz genialer Kicker. Für den kommen die Leute ins Stadion. Es macht einfach Spaß, ihm zuzusehen.
Jetzt muss nur noch Kimmich folgen. Ein Dominoeffekt, mit dem die Bayern-Bosse realistisch rechnen können. Eher ein Traum wird wohl die kurzfristige Verpflichtung dieses Wunschkandidaten bleiben. Für Wirtz könnte zumindest dieses Jahr noch das Geld fehlen.
Das Budget war ganz schnell wieder vergessen. Hauptsache der Spieler kommt dann irgendwie. Und das ist aber auch die Stärke dieses Clubs, eben auch solche Sachen dann zu machen und sie durchzuziehen.
Doch der neue Musiala-Vertrag reißt ein ziemliches Loch ins Festgeldkonto. Davis war auch nicht preiswert und Kimmich bleibt bestimmt nicht nur wegen der guten Luft. Aber Bayern atmet jetzt trotzdem erstmal erleichtert durch, denn der Musiala-Vertrag war unheimlich wichtig, aber auch unheimlich teuer.
Stefan, was glaubst du, was bedeutet das für die Zukunft des Vereins auch? Ja, war das der wichtigste Schritt überhaupt?
Es war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, überhaupt keine Frage. Wenn du so einen hochtalentierten Spieler verlieren würdest, wäre das natürlich nicht gut. Das ist ein Zeichen für die Zukunft, absolut. Wird auch der Spieler sein für die Zukunft beim FC Bayern, überhaupt keine Frage. Aber ja, war nicht billig, natürlich nicht. Aber wenn du ihn verloren hättest, hättest du auch viele, viele Millionen ausgeben müssen, um einen Ersatz zu finden, der direkt funktioniert, wenn das überhaupt möglich gewesen wäre. Von daher, dieser Vertrag macht Sinn. Ist richtig, nach Davis und Müller, jetzt Musiala, Kimmich wird folgen, gehe ich von aus. Ja, also für den Verein Bayern München und auch für die Marke, na, ist das enorm.
Für die ganze Bundesliga kann man sagen. Für die Bundesliga auch. Es ist gut, dass der Musiala hier unterschrieben hat. Das tut doch nicht nur Bayern München, gut, auch der Bundesliga. Mhm.
Walter?
Ja, was soll ich sagen? Natürlich ist es super für Bayern.
War es teuer?
Und gut für die Bundesliga. Es war teuer, aber ein Wirtz würde noch viel teurer werden im Einkauf. Und ich glaube, das ist gut investiertes Geld. Und für Musiala bleibt ja, muss man auch mal die andere Seite sehen, wenn er nicht gerade nach Saudi-Arabien gehen will oder zu PSG, wo sollte er sonst hingehen? Also es war aus Musialas Sicht auch vernünftig, dass er jetzt erstmal verlängert.
Naja, und dann sportlich kann er vielleicht auch noch woanders. Also warum soll
ja gut, die Weißen, das ist richtig.
Die Weißen,
Real.
Ach so.
Das ist der einzige Verein, wo ich sagen würde, okay, das wäre jetzt noch ein Fortschritt für ihn. Barca hat eh kein Geld, also deswegen ist es eine Win-Win-Situation. Er kriegt jetzt einen ordentlichen Schluck aus der Pulle. Die Bayern behalten ihren besten Spieler.
Naja, aber versuch's mal sportlich zu sehen, nicht immer nur finanziell, oder? Siehst du ihn nur bei Real sonst?
Es muss ja auch für ihn attraktiv sein.
Aber wieso fragst du? Der hat doch gerade unterschrieben. Da müssen wir doch nicht über Real reden.
Ja, ich habe nur gesagt, für ihn ist ja auch nicht...
Stefan, ich muss doch nachfragen.
Was wäre denn für ihn sonst attraktiv gewesen?
Ja. Er hat doch unterschrieben.
Ja, hat sich doch geklärt. Deswegen, was hätte... Ja. Gewesen.
Ja, aber ist ja eine Klausel drin, die wurde ja auch noch diskutiert.
Und
die Klausel geht ja in die Richtung, so. Welcher Verein könnte jetzt...
Er hat ja auf der Klausel auch bestanden. Das heißt, er hat ja schon nochmal irgendwie einen anderen Gedanken. Die Klausel kam ja nicht auf Wunsch von Bayern, die kam ja auf seinen Wunsch
zustande. Ja, und es hat sich ja im Grunde genommen nichts an der Situation verändert. Jetzt hat er einen Vertrag, aber die Summe, die 175 Millionen, können genau die Vereine zahlen, die ihn vorher hätten auch holen wollen. Und das sind vier, fünf Stück auf der Welt.
Also brauchst du die gar nicht, die Ausstiegsklausel,
ja,
also, oder was?
Ja, es sind da schon ein paar Euro mehr ohne den Vertrag, aber wenn PSG oder Real oder Barcelona, die ihr Geld immer irgendwo herkriegen, oder
Wurscht,
irgendwelche
sagen,
Vereine in Saudi, genau, wenn die den haben wollen, dann legen sie halt noch 50 oder 75 Millionen drauf und holen sie ihn trotzdem. Also es hat sich im Grunde, so ich das, nichts verändert.
Es gab übrigens in der Fußballgeschichte...
Und alle anderen hätten sich den Musiala nicht leisten können.
Ja. Es gab übrigens in der Fußballgeschichte nur zwei teurere Transfers als diese 175. Das ist Mbappé und das war Neymar. Also das heißt, da sind wir schon in einer ganz hohen Liga angekommen.
Man muss natürlich auch mal etwas. Wir in Deutschland können ja auch stolz sein auf unsere Infrastruktur.
Ja.
Wir haben mit 40.000 Zuschauern der Bundesliga im Schnitt genauso viel wie die Engländer. Obwohl wir Clubs, das meine ich jetzt positiv, wie Heidenheim haben, wie Kiel, die haben nur 15.000 Zuschauer. Ja. Also selbst Leverkusen bei den ersten oder bei den anderen 8, 9 sind bei 30.000. Also damit 40.000 Zuschauer, auch dank Bayern München, dank Borussia Dortmund. Das ist eine unwahrscheinliche Zahl. Das kann nur England mit 40.000. Ansonsten ist in Spanien oder Italien sind 30.000. Wir haben so ja diese 30.000, die die zwei anderen Topverbände erzielen wir in Deutschland in der zweiten Liga. Aber eins ist natürlich klar, da läuft die Kohle. Der beim in England kriegt der Tabellenletzter mehr Fernsehgeld wie bei uns der deutsche Meister. Und wenn jetzt haben wir auch in Leverkusen denken, die, oh, jetzt gut, Chelsea, die sagen, die, ja, die wollen wir vielleicht auch drüber nachdenken als Ersatz da für unseren jungen Blonden da, ne? Da kennen wir da alle und dann ist das
natürlich. Hat der auch einen Namen, der Blonde? Ja,
ja, ja, du kennst ihn doch.
Ja, okay.
Er ist jetzt älter geworden.
Aber
du musst doch einfach sehen, das ist sau schwer. Die haben 1, ich will dir nur mal die Transferwerte sagen. Manchester City, Real Madrid, 1,3 Milliarden für die Mannschaft. Da war früher immer Bayern München. Da kommen die drei nächsten, Arsenal, Liverpool und Barcelona mit über 1 Milliarde. Bayern München hat noch, ich will das ja nicht negativ sagen, 850 Millionen. Damit sind die auf Platz 8 oder 9. Leverkusen auf Platz 15 mit 600 Millionen. Ja, ohne Moos nichts los. Wisst ihr, und früher.
Oh.
Der ich will hat ja schon alles eingetragen.
Ohne Moos nichts los.
Genau. Und früher.
Ist der Klassiker. Toto Brutto Netto ist
ja alles gleich. Ich muss jetzt mal einen kleinen Stefan keinen geben. Der Stefan, ich weiß das gar nicht, hat er bei uns mal einen tollen Spielervertrag ermöglicht hat. Also, wir haben doch auch nie, was ich nicht vertragen kann. Du musst die Möglichkeiten sehen. Auch die Medien, die haben mehr Kohle, die Engländer, die können das mehr erlauben. Nicht, die müssen nicht zur Bank das alles ausleihen nehmen.
Ja.
Und früher, wisst ihr, wie ich Manager war, habe ich, Jorginho, Kapitän der Nationalmannschaft, 600.000. Patsch, war er weg für 6 Millionen nach Bayern München. Kein Vorwurf. Uli Hoeneß, Rummenigge, sauber Telefon. Danach Lucio, Weltmeister. Patsch weg, ich will ja nicht. Ceroberto. Und dann kam einmal Ballack. Jetzt muss ich dir was Tolles sagen.
Und er war schuld an allen.
Ballack wollte ich immer haben. Der war aber dann bei Kaiserslautern.
Ja, ja.
Die wurden Meister.
Ja.
Dann habe ich den von Kaiserslautern für 5 Millionen weggeschoben. Und die Bayern, du musst zu uns, zu uns, zu uns. Mein bestes Argument war Effenberg. Wegen dir ist er nicht dahin gegangen. Da aber.
Da fährst du heute in der Sendung.
Nee.
Endlich hat er keiner telefoniert. Endlich kommt es raus. Endlich kommt die Wahrheit ans Licht.
Er war der Chef im Mittelfeld.
Er hat es verhindert.
Der hat nicht nur gut gespielt, der hat auch mal Belgien umgetreten, wenn es nicht richtig lief. So. Und da habe ich gesagt, was willst du dann da in Bayern München? Willst du dem Effenberg die Tasche tragen jetzt 2 Jahre oder willst du 2 Jahre bei uns spielen? Wir haben 5 Millionen bezahlt, habe ihm auch eine Klausel, kommt für 12 Millionen weg. Er ist so 2, 3 Jahre als überragender Spieler nach Bayern München. Dass er zu uns kommt, da habe ich ihn mit dir geschockt. Sag ich, du musst ihm da die Tasche tragen,
so schlimm.
Bei uns darfst du spielen. Verstehst du?
Und dann, so schlimm.
Aber, was will ich damit sagen?
Alles richtig gemacht.
Sehr gut.
Der Effe war auch zu stark. Ja.
Werf mal 2 Euro rein.
Waren alle zufrieden.
Ja, ja, klar. Du bist so viel Lob.
Ich habe doch gar nichts gesagt.
Für Ballack.
Du sollst für Kalli das Geld so bezahlen. Lob.
Nein, was? Ich komme ja nicht zu Wort. Deswegen kann ich nichts reinschmeißen.
Bitte, dann bist du jetzt dran. Bitte.
Aber ist kein Flach.
Lass uns. Ja, ist doch gut. Hast du gut
und gemacht. Und musst du jetzt natürlich auch die Schnauze halten, wenn so ein Engländer sagt, Manchester City, offensives Mittelfeld. De Bruyne heißt der übrigens, wenn du, der kennst du doch,
ja,
der Blonde.
Den
heißt
du, ja.
Der ist blond, Bruyne,
ja.
Ist aber älter
der ist auch blond, ja.
Da sagen die, wir brauchen einen, die haben Kohle bis unter der Decke. Auch Real Madrid, voll, ich gehe ins Alonso, dahin hoffe ich nicht. Da sagt er, der Erste, der ich mitnehme, ist der. Da kannst du dich nicht beschweren. Ich habe mich auch über Bayern München nie beschwert. Was so ein bisschen stört, ist, dass die jetzt dann doch häufig da die Weinerstimme anfangen. Ne? Wobei ich da nichts gegen Hoeneß, ob sie mal optimal, er hat alle Titel, 70 Titel, Weltmeister geworden, Europameister geworden, Champions League,
ja.
Meister als Spieler, als Manager auch.
Wir haben dich verstanden.
Ich deutlich sagen, heute nochmal für die deutschen Schlaubeier, für Öschi aus den Medien. Auch Karl-Heinz, nein.
Dafür bezahle ich 3 Euro.
Karl-Heinz Rummenigge.
Moment.
Karl, da will ich noch sagen. Karl-Heinz Rummenigge.
Macht den Satz
noch zu Ende. Europas Fußballer des Jahres. Wurde als Kapitän Weltmeister, hat 2x die Nationalmannschaft als Weltmeister da reingeführt. Und war dann 30 Jahre bei Bayern München in der Führung. 10 Jahre war der Vorsitzende der ECA. Das ist kein Karnevalsverein. Das heißt European Club Association. Und in der Position, auch als Ex-Präsident Exekutivmitglied, hatte massiv versucht, die Gehälter hier in Europa zu deckeln. Der hat die Abreibung gekriegt von den Politikern. Die Euro hat gesagt, in Europa gilt das Motto Angebot und Nachfrage. Und es werden keine Gehälter wie in Amerika festgelegt. Der Fußball oder entscheidende Leute wie Rummenigge, die wollten diese Höchstgehälter beschränken. Ihr erzählt doch auch, der wolltet machen, die Politiker haben gesagt,
das machen wir nee. Gleich doch, das machen wir gleich. Du willst
das noch gar nicht, kommt das nächste doch, Thema.
Stopp. Ja, ich hab auch mal. Stefan, du weißt ja, ich habe auch so einen Knopf im Ohr, ne? Und unser lieber Schalli sitzt da hinten in der Regie. Ich habe ihn leider nicht verstanden, ich weiß gar nicht, wie wir weitermachen. Aber ich glaube, er hat gesagt, wir nehmen erstmal den O-Ton, ne, zu Kimmich von Christoph Freund, den hören wir uns mal.
Oh, egal.
Ja, beim Jo sind wir auch in guten Gesprächen, haben wir schon öfter gesagt, sehr offene und gute Gespräche. Beim Jo ist es einfach so, dass, glaube ich, für ihn noch einmal eine große Entscheidung einfach ist. Er ist jetzt 30 geworden, ob er jetzt bei Bayern München die nächsten Jahre einfach nochmal richtig Gas geben will oder nochmal ins Ausland geht. Aber ich bin da positiv, wir haben gute Gespräche geführt. Wir werden sehen, was da die nächsten Tage und Woche bringen.
So, gute Gespräche führen wir ja auch seit fast 2 Stunden mittlerweile. Wir schalten gleich zu unserem Kollegen Stefan Kumberger und reden natürlich darüber, was kostet Kimmich, was ist mit Wirtz, das alles gleich nach nur einem Spot. So, wir haben munter weiter diskutiert, aber jetzt, wie versprochen, erstmal zu unserem Chefreporter oder wie wir ihn heute liebevoll nennen, Finanzexperten Stefan Kumberger. Der steht da, wo Stefan und ich uns relativ wohlgefühlt haben immer, an der Säbener Straße. Stefan, grüß dich.
Hallo in die Runde, grüß euch.
Ja, dann fang mal an. Was hat die Verlängerung von Neuer gekostet?
Ja, bei Manuel Neuer ist es so, dass der einiges an Gehalt einbüßen musste, soweit man das bei der Größenordnung sagen kann. Also er wird nicht mit Hosenknöpfen bezahlt. Er kann sich noch 2 warme Mahlzeiten am Tag leisten, aber es ist deutlich leistungsbezogener, ähnlich wie das damals bei Franck Ribéry und Arjen Robben war. Aber was natürlich besonders reinknallt in die Kasse des FC Bayern, ist die Vertragsverlängerung von Alphonso Davies, der eine hohe Unterschriftsprämie bekommen hat und vor allem natürlich der Deal mit Jamal Musiala.
Ist denn jetzt noch Geld in der Kasse?
Ja, das ist die Frage. Die Vielstimmigkeit beim FC Bayern, die macht ja eine Bewertung und eine Beobachtung der ganzen Sache ein bisschen schwierig. Also ich erinnere daran, dass im Sommer Uli Hoeneß gesagt hat, wir haben keinen Geldscheißer. Im Dezember hat dann Herbert Hainer gesagt, hallo, wir haben einen Umsatz von 1 Milliarde. Klar, Umsatz ist kein Ertrag, aber am gleichen Tag bei der Jahreshauptversammlung hat er gesagt, beim FC Bayern war Geld noch nie ein Problem. Jetzt ist er zurückgerudert und hat gesagt, wir haben keinen Goldesel im Keller stehen. Und diese Vielstimmigkeit, die macht es wirklich schwierig zu bewerten, wie viel Geld da wirklich da ist. Aber offenkundig, wenn man mit Jamal Musiala ein solches Paket schnüren kann und auch mit Alphonso Davies und mit Joshua Kimmich auf einem guten Weg ist, dann muss doch irgendwo noch Geld da sein.
Wo hakt es denn bei Kimmich? Nur am finanziellen? Nein, er überlegt scheinbar noch, oder?
Nein, am finanziellen gar nicht. Er hat ja schon gesagt, es geht ihm um eine Perspektive. Es geht darum, ob der FC Bayern in Zukunft wettbewerbsfähig ist. Aus dem Umfeld des Vereins hat man immer wieder gehört, der wartet auf Jamal Musiala. Von dem her dürfte das jetzt gar nicht mehr lange dauern. Aber es ist natürlich so, dadurch, dass Joshua Kimmich gesagt hat, ich achte darauf, wie die sportliche Perspektive ist, müssen wir als Journalisten, als Spurensucher natürlich immer ganz genau hinhören. Und ich bin schon ein bisschen erschrocken, als er in Rotterdam gesagt hat, wir sind kein europäisches Top-Team mehr. Gegen Kiel, als es hinten raus eng wurde, hat er gesagt, also wenn wir unsere Prinzipien so aufgeben, das dürfen wir nicht tun, sonst sind wir nur noch eine normale Mannschaft. Und das hat dann schon ein bisschen so den Eindruck vermittelt, dass er nicht ganz zufrieden ist mit der sportlichen Entwicklung.
Kalli hat mir am Anfang der Sendung hier Mathe beigebracht. Jetzt hast du wahrscheinlich auch alles zusammengerechnet. Bleibt noch Geld für Florian Wirtz?
Also Uli Hoeneß hat ja erst gesagt, das wäre ein Traum. Dann hat er gesagt, wir wollen Florian Wirtz. Das ist auch so eine Vielstimmigkeit. Und jetzt hat er ja gesagt, also wenn wir davon ausgehen, dass wir ihn im Sommer 2025 bekommen, dann liegt die Chance bei 10%. Also das wäre ja nochmal ein riesengroßes Paket. Und da müssten die Bayern wirklich erstmal auf der Ausgabenseite ein bisschen aufräumen. Kingsley Coman ist so ein Kandidat. Leon Goretzka immer noch Verkaufskandidat Nummer 1. Bei Leroy Sané befindet man sich in Verhandlungen, obwohl da lange Zeit nichts passiert ist. Serge Gnabry ist auch jemand, wo man drüber nachdenkt, der könnte eigentlich gehen, weil die alle sehr gut bezahlt sind. Und beim FC Bayern entstehen die Diskussionen um das Geld vor allem dadurch, dass das ja Dinge sind, die in der Vergangenheit entstanden sind. Also Max Eberl hat letztens gesagt, ich habe schon den Eindruck, dass mir ein paar Dinge aus der Vergangenheit hier um den Hals gehängt werden. Da blickt man dann natürlich auf seine Vorgänger, auf Oliver Kahn und auf Hasan Salihamidzic. Die schieben aber die Verantwortung weiter und sagen, na ja, der Aufsichtsrat hat diese hohen Gehälter alle auch mitgetragen. Also ganz, ganz schwierige Gemengenlage. Klar ist, die Bayern wollen sparen. Ob sie es wirklich müssen, das bezweifeln einige. Denn wie gesagt, 1 Milliarde Umsatz und die Aussage von Herbert Hainer, die stehen ja im Raum. Also das Festgeldkonto ist schon noch da.
Aber was sind deine Informationen zu Florian Wirtz? Will er, kommt er, ist Bayern wirklich an ihm richtig interessiert?
Also, dass die Bayern Florian Wirtz auf der Liste haben, ist ja offenkundig. Und wenn Uli Hoeneß sich etwas wünscht oder etwas träumt, dann ist das ja nicht einfach so dahingesagt. Er hatte ja auch schon persönlichen Kontakt mit der Familie von Florian Wirtz. Also, das ist auf alle Fälle ein Transferziel, Florian Wirtz hier nach München zu holen. Ich persönlich könnte mir aber vorstellen, dass Florian Wirtz erstmal in Leverkusen verlängert, um in ruhigen Fahrwassern, in gewohnten Fahrwassern Richtung WM 2026 zu schiffen und sich dann nach der WM oder kurz vor der WM den Verein quasi aussuchen zu können, wenn die sportliche Entwicklung so weitergeht. Aber wer das Spiel gestern gesehen hat, der dürfte daran keinen Zweifel haben. Also 2025, Flo Wirtz in München, das kommt schon arg früh.
Okay, dann sage ich herzlichen Dank, Stefan. Grüße an die Sender Straße. Wir besprechen das gleich nochmal. Was ist mit Florian Wirtz? Kommt er nicht? Vorher hat Ruth noch einen Programmhinweis.
Ja, nachdem das ja in der Bundesliga mit dem Saisonfinale noch ein bisschen dauert und wir auch nicht wissen, ob es noch so ein spannendes Saisonfinale wird, schon mal der Hinweis, unser Reality-Unterhaltungssportformat Exathlon geht nämlich diese Woche schon ins spannende Staffelfinale. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, 20.15 Uhr, am Mittwoch dann die Entscheidung. Das heißt, für alle Exathlon-Fans jetzt nochmal unbedingt einschalten. Es gibt ja 2 Teams, die gegeneinander antreten in Parcours. Also das wird nochmal richtig spannend diese Woche, Exathlon-Staffelfinale auf Sport 1.
Gut, und wir machen gleich weiter, wie versprochen dann, mit Florian Wirtz. Also, was sind seine Pläne? Was sind die Pläne vom FC Bayern? Vorher haben Sie jetzt erstmal die Chance auf 50.000 Euro Knallergehalt. Also, viel Glück und bis gleich. So, hi von Adel und Benz, live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Stahlwerk, Doppelpass. Und Ruth übernimmt, bitte.
Mit unserer beliebten Rubrik fragt den Stargast. Kalli macht dich schon mal warm. Zuvor der Hinweis, Wir zeigen heute die Frauen-Bundesliga, das Topspiel Bayern gegen Werder. Um 15 Uhr geht's da live bei uns los. Also Kalli, du kennst das, wir haben Fragen gesammelt von unseren Usern. Wir haben uns auf 3 konzentriert, weil wir wissen, deine Antworten sind in der Regel länger als kürzer. Und du hast heute auch schon viele Anekdoten erzählt. Ein paar werden hier aber noch gefordert. Kalli, welchen Tag wirst du nie vergessen?
Ja, 1996 hatten wir viele Verletzte, waren im Abschiedskampf und haben gegen Kaiserslautern mit viel Glück 1-1 gespielt, sind drin geblieben. Das Jahr danach wurden wir Vizemeister und wir spielten dann in der Champions League. Man braucht manchmal auch Glück. In diesem Spiel hatte Kaiserslautern Pech, die hätte eher 2-0 schießen können, wie wir das 1-1. Das muss man ganz locker so sehen.
Und dieser Tag war die entscheidende Initialzündung. Okay, dann, jetzt bin ich gespannt, ob wir das kurz kriegen. Was ist die verrückteste Geschichte aus deiner Managerkarriere?
Die verrückteste
Geschichte aus deiner Karriere als Manager, ja.
Ja, ich habe eine ganz gute Geschichte. Ich habe es ihm eben erzählt. Ein überdurchschnittlicher Spieler, Zé Roberto, Nationalspieler, Tänzer, der hat noch ein Jahr Vertrag. Und da war ein Vertragsangebot von Liverpool und von Barcelona. Barcelona hatte keine Kohle, den zu bezahlen. Und dann hatten wir das Viertelfinale in Liverpool. Und er sagt, Kalli, nach Liverpool gehe ich nicht. Denke ich, er legt mir Marsch, hat da fest mit gerechnet mit der Kohle. Aber der kam natürlich von der Copacabana und Barcelona. Und dann hatte, und mein Berater, der ist sein Berater, Juan Fieger, der ein sehr herzliches Verhältnis mit den Bayern hatten, ja, der hat das dann geregelt, dass Bayern München den C. Roberto geholt hat. Und damit kriegt man noch eine knappe zweistellige Millionensumme. Nette. Denn wenn er das nicht gemacht hat, so ein Spieler im letzten Jahr, denkt er, hoffentlich verletze ich mich nicht, springt was höher, war ich Bayern München sehr dankbar, dass er uns den, ja, die Christen Sänger, ich habe nichts mit widersprochen, jetzt so ein paar Jahre danach kann man sagen, Dankeschön, Bayern München damals hat uns sehr geholfen.
Bravo.
Noch ein bisschen die Kraft, die Bananen. Sehr schön.
Ich muss beenden, ein bisschen.
Letzte Frage, und die könnt ihr dann auch in der Runde gerne noch diskutieren. Kann man Wirtz irgendwie langfristig in Leverkusen halten?
Ja, Wirtz hat diesen Vertrag bis 27. Die Leverkusener arbeiten auch daran, dass er auf 28 aussahen. Aber ich habe mal eben, wir haben ja über De Bruyne gesprochen, wir sprechen über Bayern München. Man muss immer gucken, wir können hier große Reden schwingen, aber wenn da, sagen wir mal, Manchester City oder Real Madrid.
Das ist eine Ja-oder-Nein-Frage einfach.
Ich kann nicht Ja oder Nein sagen, wenn ich wäre so ein Idiot, sage ja, nein. Ja, ich würde froh sein, er würde noch länger bleiben. Und jetzt mal bis 26 gehe ich davon aus, konzentriert sich jetzt, ob die Weltmeisterschaft zusammen. Mhm. Wir haben damit Musiala und Orens mit dem Wirt super Leute drin. Da können wir was mitmachen mit Nagelsmann, Rudi als Sportdirektor. Auch der Präsident ist gut, der Neuendorf, muss ich sagen, Junge aus dem Leben. Ja. Dann wünsche ich mir eigentlich, dass er noch gut in Leverkusen spielt und dass wir mit den Leuten eine gute WM spielen.
So.
Deswegen bleibt er erst.
Jetzt bleibt er. So. Okay. Gut.
Jetzt geht ihr aber auch noch zu dem Thema gerne.
Alles gut.
Magst du das Thema nicht übernehmen in der Runde?
Doch, Cedric wollte gleich was dazu sagen. Entschuldigung, ich habe Kalli kurz applaudiert.
Ich habe gerade eben Post bekommen, eine Mail von meinem Arzt, Professor Mang. Also der ist jetzt nicht der Gesundheit, ist der Gesundheit, also Schönheitschirurg.
Ach so.
Aber der sagt, du siehst so gut aus, du bist so gut drauf, du wirkst frisch. Ich bin stolz auf dich. Das war ein, der bekannteste.
Ja, siehst du?
Also, die hat er nicht erwähnt.
Nee. Aber wir sind doch schuld, dass du so gut drauf bist, oder? So, Cedric. Wirtz, fahren wir nochmal.
Ja, mich hat das ein bisschen irritiert, weil ständig wird darüber gesprochen, ja, wenn wir das Geld haben, dann können wir den Florian Wirtz verzichten. Ich sehe überhaupt nicht den Bedarf eines Spielers wie Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zu Bayern München zu wechseln. Warum sollte er das tun? Jetzt können wir zwei Argumente ins Feld führen. Das eine, sportlich wäre das kein Upgrade. Du bist mit Leverkusen genauso titelfähig wie mit Bayern München.
Auch dauerhaft?
Auch dauerhaft. Das ist schon mal der eine Punkt. Wir sind mittlerweile eine Mannschaft, Bayern 04 Leverkusen ist mittlerweile eine Mannschaft, die entsprechend auf gleicher Linie mitspielen kann. Also es wäre sportlich kein Upgrade mehr. Und der zweite Punkt ist, da wird immer über das Geld gesprochen. Ich glaube gar nicht, dass es so ein großer Anreiz ist für einen Spieler dieses Formates, dann noch 2-3 Millionen Euro mehr zu verdienen. Ob du jetzt 10, 12 oder 15 verdienst, das sind irgendwann nur noch Phantomschmerzen. Ein solcher Spieler will spielen, der will das Vertrauen in der Mannschaft spüren, der will als Leader vorangehen, der will einen tollen Trainer haben. Und diese Sachen hat er alle in Leverkusen. Deswegen gibt es weder finanziell noch sportlich einen Grund zu wechseln für Florian Wirtz.
Also gäbe es aber dann, wenn Alonso geht mit dem tollen Trainer.
Ja, dann genau. Für ihn auch was ist dann? Genau, was ist dann?
Ja, das ist natürlich klar, der Leverkusener Aufschwung hat sehr viel mit Alonso zu genau tun, aber dann muss ich auch sagen, Fernando Caro, ne, also früher Bertelsmann, wilder Spanier, aber hochintelligent und auch Simon Rolfes, immer ein ruhiger, friedlicher, anständiges Arbeitstier, kennst du ja auch,
absolut,
macht einen glänzenden Job. Also Bayer Leverkusen, da sind mehrere dran beteiligt, aber dieses Trio hat da einen ganz großen Verdienst dran. Das wird
aber deswegen wollen sie ja Würzung haben, weil im Endeffekt musst du ja auch noch Spieler, Qualitätsspieler, dann ausbilden, die dann auch für Bayern interessant werden. Und das ist ja nun wirklich nichts Neues. Wer ein bisschen Bayern-Fan ist, weiß, dass es schon seit Jahrzehnten so ist, wo ein Superspieler ist, und das ist ja Florian ohne Ende,
aber Steffen, sag mal,
dann holen die Bayern den haben. So ist das einfach. Und ob das man das heute noch sagen darf oder nicht,
ist eine andere Sache. Das ist völlig legitim, dass der Uli sagt, ich herrsche 10%, ich hätte den gerne. Das ist für mich ein völlig legitimer, logischer Vorgang. Dass Leverkusen dann sagt, wir wollen erstens am liebsten halten. Wenn wir nicht halten, ja, da kriegen wir vielleicht von Manchester oder von Madrid ein paar Euro mehr. Und er spielt nicht gegen uns in der Bundesliga. Er ist auch legitim.
Das
ist alles ganz normale Vorgänge.
Aber auch da, ich frage mich, was denkt man als Spieler des FC Bayern? Vielleicht könnt ihr das beantworten. Ja. Wenn man dann hört, ja, in Münchner Kreisen wird von einem Bayern 04-Akteur geträumt, da würde ich mir doch als Spieler denken, ja, warum besinnt er sich nicht mal auf uns? Wir haben doch genug Qualität, alles zu gewinnen. Dieses Selbstverständnis muss man doch als FC Bayern haben. Also mich wird das, glaube ich, irritieren als Spieler des FC Bayern, also, wenn geträumt wird von einem Akteur von
Musiala hat gestern Folgendes dazu gesagt. Pass auf, das hören wir uns schnell an.
Wenn er hier bleibt in Deutschland und wie ich auch vorher schon gesagt habe, es macht Spaß mit denen zu spielen, auch jetzt in Deutschland. Ich glaube, auch wie ich davor gesagt habe, ist seine eigene Entscheidung. Da will ich auch persönlich keinen Druck geben. Es wäre schön, weil es macht immer Spaß mit denen zu spielen, jetzt über die Nationalmannschaft. Aber muss er selber entscheiden. Aber ich glaube, wir alle wären happy, wenn seine Entscheidung für uns wäre.
Also Stefan, wichtiger Argument. Er bleibt in Deutschland. Warum sollen sie nicht zusammenspielen? Ne?
Nein, ich sehe einfach die Entwicklung von einem nach wie vor extrem jungen Spieler, wie Florian Wirtz. Das
stimmt, natürlich, ja.
Er ist einfach in Leverkusen besser aufgehoben. Er hat das perfekte Umfeld, er hat die Familie. Er hat Leverkusen sehr viel zu verdanken, das darf man auch nicht vergessen. Kam aus einer wirklich schwierigen Verletzung. Der Verein hat immer zu ihm gehalten, hat ihm immer das Vertrauen auch geschenkt. Von daher würde ich jetzt sagen, er soll bis 26 auf jeden Fall in Leverkusen bleiben und dann wird sein Weg woanders hingehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nach München geht. So, das ist meine Einschätzung.
Bist du denn ein Befürworter? Also glaubst du, die beiden könnten auf Dauer zusammenspielen?
In der Nationalmannschaft, ja.
Ja, aber nicht...
Doch, könnten sie auch. Weil wenn sie da spielen können, können sie auch da zusammenspielen. Nur ich kann mir nicht vorstellen, dass Florian Wirtz den Weg nach München geht.
Okay, wie siehst du das?
Ich kann mir den vorstellen, aus eigener Erfahrung, wenn der FC Bayern München ernst macht, dann ist er auf alle Fälle auf der Liste und auch eine Möglichkeit für Bayern zu sagen, dann nehmen wir eben das Festgeldkonto und kaufen ihn. Und das ist ja nun die Entwicklung auch heute im Fußball. Wenn die Vereine kommen, die das meiste Geld haben, in Deutschland ist es Bayern München, dann kann Leverkusen nicht mithalten. Das weiß Kalli ganz genau, dann gibst du lieber Cerroberto ab. Und genauso ist es dann auch im Endeffekt mit Wirtz. Wenn dann 26 kommt, wie Effe sagt, dann hat er noch ein Jahr Vertrag. Und dann ist entscheidend, wer kann eben, ich sage jetzt mal ungefähr 100 Millionen zahlen und dann sind alle raus in Deutschland und dann ist nur noch Bayern
da. Aber ist das das einzige Kriterium, wer kann mehr zahlen?
Na, die Entwicklung ist doch in die Richtung, Cedric, dass du einfach sagst, okay, und jetzt ist auch genau der entscheidende Punkt. Frag ich dich mal. Du kriegst ein Angebot, Florian Wirtz oder du eben, Cedric, vom Judo-Verein, du kriegst 10 Millionen im Jahr in Saudi-Arabien. Bist aber beim größten Verein hier in Deutschland und kriegst nichts.
Beim Remscheid TV.
Genau. So, dann würde ich mich mal einmal fragen, wo gehst du denn dann hin?
Ja, zwischen,
was würdest du in Remscheid bleiben?
Zwischen 0 und 10 Millionen ist ja schon was anderes.
Ja, machen wir 0 und 1 Euro. Es geht um dieses prinzipielle Denken. Es ist der Job von Florian Wirtz. Er hat seine Agenten, so ist die Entwicklung. Und dann sind ja Pakete um den Spieler geschnürt. Gerade bei solchen Wechseln, die im Endeffekt, behaupte ich dann auch, Caro, Rolfes sagen, 26.
Bei dem von dir genannten Beispiel wäre es verlogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde den Schritt nicht machen. Aber der verdient in Leverkusen schon Millionen und dann spielt er in Bayern und verdient ein paar Millionen mehr, jetzt mal salopp gesprochen. Und das meine ich, das sind doch dann irgendwann nur noch Phantomschmerzen.
Nee, das
ob du jetzt
10,
15 oder 20 hast.
Es bleibt aber der Geschäftsgedanke.
Man muss
dieses Team drumherum. Heute haben die Spieler Agenten, Kalli, oder? Und die
Berater,
die einfach das gesamte Paket schnürt. Das ist doch jetzt schon klar.
Aber
lügen wir uns doch hier nicht an. Florian Wirtz wird 2026, wenn er nicht vorher bei Leverkusen, wird er wechseln.
Ja.
Weil das Paket mit um 100 Millionen muss laufen und alle anderen müssen bezahlt werden. Rundherum. Also, und Bayer möchte gerne 100 Millionen für ihn bekommen.
Man muss sehen, dass der auch sehr, sehr gut strukturiert ist, auch vom Elternhaus. Der war ja beim FC.
Ja.
Das wussten viele, dass der ein gutes Talent hat. Die Kölner, auch wenn sie das nicht gerne hören, haben ein bisschen Haya Pupaya in dieser Frage gemacht. Ich würde das ganz nett formulieren. Der Vater hat gesagt, wir wohnen hier in Brauweiler, Königsdorf. Das sind 8 oder 10 Kilometer bis nach Köln oder 20 Kilometer bis nach Leverkusen oder 15. Und da hat er gesagt, der macht jetzt erst die Schule, der bleibt hier. Da gaben auch Angebote von Leipzig oder von Bayern München. Die haben noch nicht geschlafen. Nur die haben gesagt, der bleibt jetzt erst mal zu Hause. Warum hat er sich vielleicht auch noch für Leverkusen? Das war ein großer Verdienst von Simon Rolfes. Aber als da unterschrieben wurde, war damals der holländische Trainer, der Bundesliga-Trainer. Da kam Simon Rolfes, da kam Rudi Völler zu dem nach Hause und noch der Caro. Und dann hat die Zahlen höchstwahrscheinlich auch noch gestimmt. Hat er gesagt, ich komme mit dem Puckel runter vom Geisburg. Fahre ich 10 Kilometer weiter. Und ich glaube auch, die Struktur wird sich auch bei dem nicht verändern. Da kann ich aber nicht sagen, ach, ich bin in Leverkusen zufrieden mit dem Geld, schön. Oder der sagt, ich gehe nach Real Madrid oder nach Manchester City, da kriege ich noch mehr Geld. Das ist ja alles, was der damals auch überlegt hat. Ein ganz wichtiger Punkt. Der hat noch nie einer gesprochen. Bei uns war Kai Havertz, kommt auch aus dieser Ecke. Kai Havertz hat auch der Simon Rolfes dann damals mit dran geholfen, nicht geholt. Und der geht direkt aus der Jugend in der Erste, kommt in die Nationalmannschaft, geht dann nach England. Da hat er auch gesagt, Mensch, bestimmt, auch der Pater, guck mal da, wie der Junge da abgeht, wie der da gefördert wird. Und als er dann, da war Corona, da durfte der als 16-Jähriger normal nicht trainieren, aber bei Leverkusen war der dann voll im Saft drin. Und das wird er auch nicht ganz vergessen. Ich bin natürlich kein Traumtänzer. Wenn Madrid kommt und sagt, oh, boah, lass mir mal, ich guck mal, was hier für Konto ist. Manchester City, sag ich nicht. Och, also, da sagt er, das will ich überhaupt nicht. Jetzt bist du wahnsinnig.
Das Walter Mauer sagen. Ohne Florian Wirtz und seinen Vater persönlich zu kennen, aber die weichen Faktoren scheinen da eine Rolle zu spielen.
Ja, klar.
Und ein weicher Faktor ist für mich Xavi Alonso. Ich kann mir vorstellen, wenn der... Ich glaube auch nicht, dass er jetzt schon geht, sondern in 26 geht. So lange läuft ja der Vertrag von Ancelotti auch in Madrid, dass er ihn dann mitnimmt. Das ist für mich...
Du bist der Fuchs.
Naja, da würde ich jetzt sagen,
wenn du mir sagst, als Beispiel.
Die Idee hatten schon andere.
Als Beispiel. Alonso ist Spanier und er geht nach Real Madrid und er hat ein Angebot von Real Madrid und noch vielleicht so gerne jetzt Besseres von Manchester City, weil die den Bräune ersetzen müssen. Da kann ich mir von dem... Also der gut gepolsterte Weiche hat gesagt, da gehe ich lieber mit Alonso nach Madrid.
Gut, Kalli, wir müssen...
Kann ich mir so vorstellen.
Wir machen noch mal eine kurze Pause. Dein Arzt ruft an. Dein Arzt ruft an, was mit der Handfläche ist hier. Der macht sich Sorgen um deine Handfläche.
Bei meiner Handfläche habe ich so eine Uhr tragisch, die Dimmel.
Apropos Geld, ohne Moos nichts los, hatten wir ja schon alles. Karl-Heinz Rummenigge hat sich dazu geäußert. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Nach einer ganz kurzen Pause. Sie sehen hinten sein Zitat. So, Haie von Hadel und Band, wir sind nochmal zurück im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Stahlwerk. Doppelpass an diesem 16. Februar. Und eigentlich wollten wir mit Karl-Heinz Rummenigge weitermachen, aber Aktualität schlägt alles, beziehungsweise mein Gast Rainer Kallmund. Denn eben hat er, ihr habt es vielleicht noch gehört, vor der Werbung hat seine Uhr ein wenig gepiept. Und da stand, was stand auf deiner Uhr? Du bist gestürzt.
Sind Sie gestürzt?
Sind Sie gestürzt, ja.
Ne? Aber jetzt
und für alle, die es nicht gesehen haben...
Entwarnung, das ist eine Uhr.
Entwarnung.
Ich habe so viele Uhren zu Hause.
Warum? Das sehen wir hier nochmal. Guck mal.
Ach so, ja, siehst du, da merkst du das. Oh, leck mich mal. Ja, siehst du, die arme Uhr dort. Ich sag echt, die stürzt.
So.
Und ich kann hier...
Das ist normal Tempo.
Uhr EKG schreiben lassen, schick weg. Ich mache mein Blut, wie ist mein Sauerstoff im Blut, wenn ich jetzt so gemacht habe, das war höchstwahrscheinlich das Ergebnis. Ja, jetzt sind Sie gestürzt, Alarm, zack.
Dr. Notruf, Mange hat gesagt, ist alles in Ordnung. Haben Sie richtig?
Ja, gesehen. Ja.
Also, alles gut, ne? Ja?
Alles gut.
Gut.
Dann Entwarnung.
Und dann machst du noch mal weiter, bitte.
Ja, Thomas, an der Stelle mache ich ja immer den Hinweis auf Dopa und Tour.
Sehr
der
gerne.
Doppelpass kommt ja auch zu Ihnen nach Hause in verschiedene Städte in Deutschland. Und nachdem Thomas der Moderator ist, ist natürlich die Überleitung jetzt genial. Wo seid ihr zunächst?
Nächsten Montag Heimspiel in Hamburg, dann in Lübeck und dann Osterholz, Scharmbeck. Cedric ist auch dabei demnächst, ne?
In genau, März. In Leverkusen in Olsberg heißt das, glaube ich.
Olsberg.
Richtig, da auch.
Ja. Okay. Du lernst Deutschland kennen.
Ja, ja, wirklich.
Das macht wirklich sehr viel Spaß. In Hamburg sind wir fast ausverkauft, deswegen. Also es ist eine tolle Runde. Mario Basler ist immer dabei.
Falls Sie auch mal dabei sein wollen, also der Doppelpass kommt
unbedingt.
Vielleicht auch ganz in Ihre Nähe. Und jetzt gibt es noch wie immer die Spenden. Vielen Dank. Gespendet haben Bier und Leder. Lars und Christian grüßen die Ü32 von Sportfreunde Gerisheim. Die Domschenke aus Bottrop und SCG Eckartsau aus Österreich. Vielen Dank.
Ja, damit sind wir auch am Ende dieses wunderbaren Doppelpasses. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank an meine Gäste. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Liebe Grüße nochmal an Florian König, der ist nächste Woche wieder da. Flo, also gute Besserung. Und in dem Sinne einen schönen Sonntag. Bis bald. Tschüss. Ja, okay.